Das Draw für das World Matchplay ist da. Wir wagen den Blick voraus, gehen in die tiefe Analyse und Spekulationen und machen all das natürlich auch unter Anbetracht der European Tour in Leverkusen am vergangenen Wochenende. Außerdem ein Blick auf die PDC Europe Start Turnierserie im Interview mit Leon Krampe.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns wieder in einer neuen Woche. Es ist eine neue Folge. Es ist die Woche, in der das World Matchplay starten wird. Deswegen steht auch in dieser Folge alles im Rahmen des World Matchplays. Wir sprechen über die Auslosung, die mittlerweile da ist und so weiter und so fort. Und in dieser Woche sitzt nicht mein Podcast-Partner Kevin Schulte an meiner Seite, der mich die meisten Wochen des Jahres begleitet. Nein, Kevin ist aktuell nicht hier im Podcast vertreten. Dafür habe ich mir wieder einmal fachkundigen Ersatz besorgt. Es ist Joshua Herrmann. Du warst ja schon häufiger hier. Ich denke, die Hörer kennen dich mittlerweile. Hi, Joshi.
Ja, hi, Micha. Und auch hallo an alle Zuhörer. Jetzt nach längerer Zeit mal wieder hier zu Gast. Und ich freue mich auf das, was kommt.
Ich freue mich auch darauf. Wir werden definitiv in die Tiefe gehen, werden über die ein oder andere Partie sprechen, die es in sich hat. Erst aber einmal der obligatorische Orga-Block hier bei Checkout. In den Shownotes, in der Folgenbeschreibung findet man den Link zu Patreon. Da kann man uns unterstützen und unsere Arbeit honorieren für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Außerdem findet man, wenn man schon mal in den Shownotes ist, auch noch den Link zu Instagram, Twitter und TikTok und natürlich auch zum Sport1 Darts Newsletter. Ich glaube, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Bevor wir über die Auslosung des World Matchplays sprechen, lass uns ganz kurz einmal den Recap wagen zum vergangenen European Tour Wochenende in Leverkusen. Wir machen das jetzt nicht in der Tiefe, aber sprechen trotzdem einmal über die Eckpfeiler, die dieses Wochenende begleitet haben. Und da sticht natürlich ein Mann am Ende des Tages heraus und das ist Krzysztof Ratajski, der sich den Titel hat sichern können. Nicht unbedingt der Spieler, der massig European Tour Titel gewinnt. Es ist aber in seiner Karriere immerhin schon der dritte nach einem Titel in 2019 und in 2023, jetzt eben auch in 2026. Und er musste auch einige Zeit warten, bis er wieder triumphieren konnte. Sein letzter PDC-Titel war Players Championship Turnier Nr. 15 letztes Jahr, also etwas über ein Jahr bis jetzt zum Titelgewinn von Krzysztof Ratajski.
Ja, also was man dazu sagen kann, es ist jetzt überraschend gewesen. Also ich glaube, keiner von uns beiden hatte ihn, glaube ich, vorher auf dem Zettel. Generell ist jetzt Ratajski ja nicht so eine Title-Winning-Machine. Aber es ist ja schon so, dass er zumindest jetzt seit, ja doch so 16 Monaten schon wieder konstant mit dabei ist, was Pro-Tours angeht, was European-Tours angeht, immer mal wieder in einem Viertelfinale und jetzt oder auch mal in einem Halbfinale. Und jetzt ist er halt mal ganz durchgegangen, hat natürlich auch am Ende dann noch die sehr offene Finalsession für sich auch genutzt. Und war dann auch im Finale einfach der Erfahrenere, der halt auch im Vergleich zu seinem Gegner halt wusste, wie man dann am Ende auch so einen Titel gewinnt. Und jetzt ist es dann European Titel Nummer 3. Das haben auch nicht ganz so viele Spieler in ihrem Lebenslauf stehen.
Ich finde, bei Krzysztof Ratajski ist das irgendwie so ein Ding, man hat ihn auf der einen Seite jetzt seit, wie du es gesagt hast, 16 Monaten, etwas über einem Jahr auf dem Zettel, dass er ordentlich spielt. Man hätte ihn sicherlich auch auf dem Zettel dafür eine Finalsession zu erreichen, vielleicht ein Halbfinale zu spielen, aber um dann wirklich diesen Schritt zu gehen, einen Titel zu gewinnen, hat man irgendwie Krzysztof Ratajski nie so ganz richtig, muss man ehrlicherweise sagen. Man muss aber auch jetzt bei seinem Sieg betrachten, dass er schon auch wirklich den ein oder anderen Informspieler aktuell geschlagen hat oder auch den ein oder anderen Topspieler. Ne? Also er schlägt Max Hopp, Kieran van Veen, Nathan Aspinall, Sebastian Biawetzki und Jermaine Wattimena. Ja, die Finalsession ist dann etwas offener, aber trotzdem gerade so in dieser Sektion Max Hopp vor heimischem Publikum, Kieran van Veen, Nathan Aspinall, das musst du dann halt eben auch erstmal machen. Ne?
Ja, klar. Und ich glaube, zumindest Aspinall und vor allem van Veen hätten wir auch gegen den Ratajski schon in der Leading Position gesehen vorher. Und dann nimmt die halt beide raus, vor allem das Duell gegen Van Veen. Die dürfen ja dann beim World Matchplay, meine ich, ja wieder gegeneinander spielen. Stimmt. Und Van Veen hat ja vorher noch ein Interview gegeben, dass ihm das Spiel wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil er noch ein Zeichen setzen möchte Richtung Ratajski. Das hat jetzt nicht so geklappt. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt dann für nächste Woche dieses Duell dann auch schon mal ein kleiner mentaler Punkt ist, an dem sich beide so ein bisschen aufhängen, weil es ist schon so, wenn man auf ein größeres Duell zusteuert und man spielt vorher nochmal gegeneinander, dann sind beide schon darauf bedacht zu zeigen, dass man schon besser ist als der andere. Und ja, das Turnier an sich war schon verhältnismäßig offen, würde ich sagen, wobei wir das ja schon auf der European Tour dieses Jahr öfter erleben. In diesem offenen Turnierfeld hatte Ratajski aber noch die schwerere Losung, bis jetzt vielleicht auf die ganz Final-Final-Session. Und da ist er dann halt schon auch relativ gut durchgekommen.
Also, wir halten fest, Krzysztof Ratajski, den Mann, den wir schon mit den Leistungen im Hinterkopf hatten, aber der eben nicht auf unserem Zettel ganz oben stand. Ähnlich würde ich es auch formulieren, war es bei dem deutschen Mann des Wochenendes, denn das ist am Ende Jan Schmidt, ganz klar der die größte deutsche Story an diesem Wochenende schreibt. Gewinnt mit 6-5 gegen Cameron Menzies hier auf der European Tour, nachdem er 1-5 hinten liegt, gewinnt dann auch noch mit 6-5 gegen Mike Dedeker und geht dann am Finaltag raus mit 2-6 gegen James Wade, beginnt diese Partie wirklich auch noch klasse, checkt 152 Punkte zum 1-0, kann dann nicht mehr ganz so viel nachlegen. Man muss schon auch sagen, ich meine hier jetzt bei seinem zweiten European Tour Auftritt, dass sowohl Cameron Menzies als auch Mike Dedeker ihm natürlich niveautechnisch auch ein bisschen was angeboten haben. Aber wie er das dann genutzt hat, dass er selbst durch diese Tür durchgeht und wie er es gerade auch hinten rausgespielt hat, muss man dem einfach Respekt zollen, weil das war wirklich gut gespielt. Und am Ende des Tages steht hier für mich so ein bisschen damit jetzt auch nochmal der nächste Schritt bei einem Jan Schmidt. Also man kann da schon von so einem Durchbruchsjahr sprechen. Ganz zu Beginn des Jahres Titel geholt beim Big Fish Masters im Einzel, musstest du mit dem Teilnehmerfeld auch erstmal machen. Dann die European Tour Doppelquali geschafft, jetzt zuletzt in Österreich der Sieg bei der Next Gen, das Finale hinterher und jetzt auch noch ein Finaltag auf der European Tour. Das ist schon wirklich à la Bonheur.
Ja, auf jeden Fall. Also bei dem Jahr kann man, das ist schon ein absolutes Durchbruchsjahr. Er muss natürlich bestätigen, aber jetzt gerade ist erstmal der Moment wichtig und der Moment ist jetzt gerade erstmal hervorragend. Titel auf der Next Gen mit dem Finale hinterher und ja, ich würde sogar das jetzt auf der Bühne rein persönlich noch höher bewerten. So wie er es selber auf Instagram schreibt, tut er das ja auch. Ja, was heißt niveautechnisch geschenkt? Also Menzies, klar, verspielt er ein 5-1. Das ist Menzies aber auch schon mal passiert in seinem Leben. Also
geschenkt war aber auch nicht das Wording, was ich benutzt habe. Ne? Ich habe gesagt, ja, okay. Er hat ihm ein bisschen niveautechnisch die Tür geöffnet. Das ist was anderes als geschenkt.
Ja, okay, jetzt hast du es nicht geschenkt. Dann hast du es nicht geschafft, dass ich dir die Worte im Mund verdrehen darf. Sehr schade. Okay, dann sagen wir, die Gegner haben was angeboten. Das ist einem Cameron Menzies bei einem 5-1 oder ähnlich auch schon mal passiert und der hat immer noch 95 Punkte gespielt und das Spiel würde ich da fast ein bisschen rausnehmen, weil Jan es geschafft hat, sich da, das hat man auch von der Körpersprache gemerkt, mit jedem Leck mehr und mehr in so einen Sog zu spielen und als es dann 5-3 stand, war ich mir für mich eigentlich fast schon sicher, dass wenn Menzies jetzt nicht irgendein Leck mit einer 180 anfängt, das Ding mehr oder weniger noch weggeht. Und klar, du musst es dann erstmal eiskalt hinten raus so spielen. Der hat in beiden Spielen nimmt dann erst ein Match statt, glaube ich. Also das ist schon sehr, sehr gut. Bei Mike Dedeker, da kann man dann vielleicht sogar wirklich von ein bisschen Geschenke verteilen sprechen. Also Mike Dedeker war ja überhaupt nicht anwesend. Der hat, glaube ich, 78 Punkte im Schnitt gespielt. Und trotzdem musst du es mental hinkriegen, einen Decider gegen einen Major Champion auf der Bühne zu gewinnen. So. Ist Mike Dedeker immer noch nicht auf dem Level, wo er mal war und muss man sich die Frage stellen, ob er das Level konstant überhaupt jemals hatte? Ja, aber du musst es trotzdem schaffen, auch die Persönlichkeit da oben zu schlagen und das hat er halt nun mal sehr stark hingekriegt und ja, gegen James Wade, das ist dann halt James Wade, der ist dann halt alles egal und der spielt dann einfach durch und da war es dann 1-4.
Man muss ja auch sagen, du musst es eben an der Stelle von Jan Schmidt auch dann hinbekommen, wenn du diesen Freitagnachmittag gespielt hast, wo auch im Publikum noch nicht so viel los war und bislang deine einzige European Tour Erfahrung war, gegen Nico Springer zu spielen, jemanden, den du auch schon kennst, wo das jetzt nicht ganz neues Terrain ist, dass du dann eben auch an einem Samstag gegen einen vorherigen Major Champion spielst mit voller Hütte und so weiter und so fort. Das ist dann eben einfach auch mal eine ganz neue Erfahrung, die er vorher noch nicht zu verbuchen hatte. Und jetzt kann er sie wirklich sehr, sehr positiv abstempeln. Also wir ziehen unsere Hüte, tolle Leistung von Jan Schmidt. Ansonsten, was wir definitiv vom Wochenende noch erwähnen müssen, Sebastian Biarritz, Damon Hatter im Halbfinale. Gerade für Biarritz ist es wichtiges Preisgeld im Grand Prix Race. Also bringt sich da nochmal so ein bisschen wieder jetzt in Contention. Ein bisschen ist ja auch noch bis zum Cutoff. Also vielleicht kann da ja noch was gehen. Und ansonsten, ja, den restlichen deutschen Recap kann man eigentlich relativ schnell machen. Wir hatten da ganz viel 6-3 mit dabei. Martin Schindler, desaströs gegen Kevin Dutz, 79 Punkte bei einem 3-6. Nico Springer nach seinem Urlaub wirklich sehr, sehr stark. 105 Punkte bei einem 6-2 gegen Darius Labanauskas. Dann geht er mit 102 raus mit 3-6 gegen Kieran van Veen. Max Hopp siegt mit 6-3 gegen Rob Cross, unterliegt Ratajski mit 3-6. Jamie van de Werd bei einem tollen Debüt gegen Dirk van Dijvenbode, 3-6. Und dann haben wir noch ein paar Partien mit deutscher Beteiligung, die ausnahmsweise nicht mit 3-6 endeten. Dragutin Horvat besiegt erst Mario van den Buchrade, ist dann chancenlos beim Whitewash gegen Luke Woodhouse. Luca Svenig, der unterliegt Bradley Brooks, Dominik Grüllich, Kevin Dutz und Daniel Klose, Nils Sonnefeld. Was sind so die deutschen Eckpfeiler, die dir hier gerade noch, ich sag mal, besonders herausragen? Ist es Nico Springer mit einem sehr starken Comeback nach seinem Urlaub, was vielleicht auch ja so ein ganz bisschen nochmal anders auf das World Matchplay uns schauen lässt?
Ja, guter Hint an der Stelle. Das machen wir aber gleich mit dem World Matchplay. Da sage ich jetzt noch nichts zu. An sich gemischte Gefühle, was das deutsche Wochenende angeht. Du hattest halt den einen Standout-Player, haben wir ja gerade gesagt, mit Jan Schmidt. Du hattest auf der anderen Seite aber auch eigentlich die deutschen Lichtgestalten oder deutschen Führungsspieler wie Martin Schindler, der wirklich, waren glaube ich unter 80 Punkte am Ende gegen seinen Gegner, wo wirklich, also gegen Kevin Dutz, danke, da ging wirklich überhaupt nichts und Kevin Dutz hat jetzt selber kein Überspiel gespielt. Ich meine, dass du mit 79 Punkten überhaupt noch auf einen 3-6 kommst, zeigt ja, dass da mit allein 6-7 Punkten mehr, was für Martin immer noch ein schlechtes Spiel gewesen wäre, ja wirklich absolut was möglich gewesen wäre. Aber die Form von Martin Schindler, die ist einfach nicht zu greifen und phasenweise ist sie auch einfach überhaupt nicht da dieses Jahr. Ja, ansonsten, Max schlägt Rob Cross, der wieder in einer guten Verfassung ist. Ich glaube, das kann man so hinnehmen. Einen Sieg geholt, dann gegen den guten Ratajski verloren. Das ist, glaube ich, okay. Und ansonsten sind die Einzelergebnisse, ja klar, kann noch mal mehr gewonnen werden. Dragutin Horvat gewinnt gegen den Vandenbogade, die beide, glaube ich, unter 80 spielen, bekommt dann sein Level auch nicht angehoben am nächsten Tag, wo dann Luke Woodhouse ja auch einmal schön ins Surround geworfen hat noch dabei. Und klar, einen Dominik Grüllich, einen Lukas Wenig, die können auch so eine erste Runde schon mal gewinnen. Sie können sie aber halt auch nicht gewinnen. Also das ist halt immer, das sind bei denen eigentlich immer so 50-50 Games und es war jetzt kein hervorragendes deutsches Wochenende, dafür hätten mehr Leute über den Samstag hinausgehen müssen. Es war jetzt aber auch nicht die Katastrophe der Katastrophen.
Nee, das würde ich definitiv nicht sagen, aber trotzdem dafür auch, dass wir so ein breites deutsches Teilnehmerfeld hatten, hätte da durchaus die ein oder andere Geschichte mehr geschrieben werden können. Aber man muss ja auch sagen, und das ist jetzt keine Kritik an den deutschen Dartspielern, dass generell einfach in diesem Jahr mit den Regeländerungen und so weiter die European Tour signifikant weniger Geschichten schreibt, die dann am Ende auch wirklich noch halbwegs nachhaltig bleiben oder interessant sind im Nachhinein zu erzählen. Das ist ja auch, ich sag mal, eine Thematik, die aktuell sehr präsent ist.
Ja, das ist ja jetzt die letzten 2 Jahre so und das tut einfach der ganzen Geschichte nicht gut, weil du halt ab Samstagnachmittag wirklich grundsätzlich dieselben Matches hast. Du hast, also, ob dann Woodhouse gegen Dutz oder gegen Clayton oder gegen Gilding oder gegen Ratajski gespielt, das ist irgendwie, alles fühlt sich gleich an. Und das macht's halt nicht mehr aus. Und dann hast du so einzelne Runs, wie jetzt von Białecki oder von Jan Schmidt, oder mal von dem Kim Heibrecht dieses Jahr mal in den Sonntag rein zumindest. Aber da ist ja doch viel, was sich sehr gleich anfühlt. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass wir jetzt auch bei den Deutschen gerade so einen Generationenwechsel durchmachen. Ich finde, das kann man an den Host Nations dieses Jahr schon auch erkennen. Und da kommt ja auch noch was nach. Und ja, jetzt die Garde, die wir jetzt seit 15 Jahren oder seit 10 Jahren zumindest da oben stehen haben, vielleicht auch nicht mehr alle an ihrem Spitzenspiel sind. Und dass wir vielleicht wieder mehr liefern können oder noch mehr Siege holen, wenn mehr von der Generation Jan Schmidt, Jamie van de Werd, die jetzt, klar, die sind nicht gleich alt, aber von der Nachkommensgeneration hochkommen, weil die auch mehr auf der Bühne dieses ich schlag dich jetzt ausstrahlen.
Ja, die sind nicht gleich alt, das stimmt, aber sie sind schon in der gleichen Alterskategorie, wenn der Gegenpol halt von beispielsweise Dragutin Horvat und Daniel Klose gebildet wird, ne? Das ist dann schon, ich sag mal, ein kleiner Unterschied, aber ja, vielleicht hast du recht, vielleicht sind wir gerade an so einem Umbruchspunkt, wo das jetzt noch so ein geteiltes Ding ist, aber dass das dann irgendwie wirklich auch ein bisschen mehr in Richtung der U30-Spieler shiften wird, jetzt noch in den nächsten Monaten und Jahren.
Ja, du musst dir ja nur mal die Next Gen angucken, wie viele Jugendspieler da auch schon in der Herrenrangliste ganz vorne stehen. Also einen Jared Becker, einen Luca Wolf, einen Lenny Schlüter, einen Jan Schmidt, einen, wenn er spielen würde, Jannis Barkhausen. Das sind ja alles Leute, Ricardo Rech und so weiter. Ich könnte jetzt hier noch 15 Spieler aufzählen, die aus meiner Sicht zumindest mal nicht schlechter sind, aber mehr diesen Biss und die Einstellung haben und auf so einer Bühne sich heute auch wohler fühlen. Und da würde ich jetzt einen Daniel Klose gar nicht unbedingt reinnehmen, weil der hat für mich eigentlich Tourkartenniveau. Vor allem jetzt dieses Jahr wieder, finde ich das, was er spielt, wirklich sehr, sehr stark. Aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, dass wir gerade in einem Wechsel sind und sich da jetzt eine neue deutsche Spitze formiert. Und das wird sich langfristig dann auch zeigen. Und dass wir dann vielleicht mit der Qualität auch noch bessere Host Nations, ich meine, wir schicken, glaube ich, eh schon die besten Host Nations in der gesamten Tour da hoch, mit den Holländern vielleicht. Aber dass die dann noch mal kompetitiver werden und wir vielleicht so Siege wie jetzt von Jan Schmidt noch öfter kriegen, weil die auch noch mehr dran glauben.
Setzen wir den Haken hinter die European Tour in Leverkusen und widmen uns jetzt dem Hauptthema dieser Folge, die Auslosung des World Matchplays. Wir springen also nach Blackpool und beim World Matchplay, da geht es in diesem Jahr um 1 Million Pfund Preisgeld. Der Sieger geht mit 225.000 Pfund nach Hause. Titelverteidiger ist Luke Littler. Wir erinnern uns an letztes Jahr, an das Finale, das er am Ende mit 18-13 gegen James Wade gewinnt. Wir erinnern uns aber auch wirklich an das ein oder andere epische Spiel gegen einen Andrew Gilding, gegen einen Jermaine Vatimena, gegen einen Josh Rock. Also gerade die Partie gegen Josh Rock ist für mich ja eine der absoluten Top-Partien aus dem letzten Jahr, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind. Für mich vielleicht, also rein subjektiv gesprochen, sogar die beste Partie aus dem letzten Jahr, wenn ich jetzt so zurückdenke, mit dem perfekten Leg, wo kein Dart daneben geworfen wird, mit der 170 von Josh Rock und so weiter und so fort. Preisgeld Verteidiger, also Sieger von vor 2 Jahren, ist Luke Humphreys. Und wir haben, das habe ich jetzt in Vorbereitung dieser Folge nochmal aufgeschlüsselt, wir haben folgende bereinigte Ausgangslage vor dem Turnier. Also wenn das Preisgeld von vor 2 Jahren rausfällt, Luke Humphreys steht da bei 995.500 Pfund und Rian van Veen bei 933.500 Pfund. Das ist eine Differenz von 62.000 Pfund. Das heißt, es gibt schon ein mögliches Szenario, in dem auch Luke Humphreys seinen Nummer 2-Spot in der Weltrangliste verlieren würde, wenn er in den ersten drei Runden rausgeht, also Luke Humphries, dann muss Rian van Veen mindestens das Finale erreichen, wäre damit dann die Nummer zwei der Welt. Und wenn Luke Humphries das Halbfinale erreicht, was er dann auch gegen einen Rian van Veen spielen würde, weil der Turnierbaum es so hergibt, dann müsste Rian van Veen den Titel gewinnen, um die Nummer zwei der Welt zu werden. Aber ich sag mal, gerade mit diesem Szenario, Luke Humphries in den ersten drei Runden raus, Rian van Veen im Finale, gibt es da schon ein Case, in dem man dann nicht mehr, ich sag mal, immer schon dieses sehr manifestierte Darts-Weltbild hätte, Littler 1, Humphries 2.
Ja, den Case gibt es und ich glaube, im WM-Race ist Van Veen so oder so sogar schon die 2. Ich finde, sportlich gibt es das nicht wieder. Also Humphries hat sich wirklich stabilisiert und ich finde, Van Veen seit seiner Erkrankung kommt da nicht mehr so viel. Da ist halt noch viel jetzt drin von den European Championships und von WM-Finale und Humphries muss halt mehr verteidigen. Den Case gibt es theoretisch. Ich mache jetzt aber schon mal den ersten Call hier auf und sage, den Case gibt's praktisch aber nicht, weil Van Veen die erste Runde nicht schafft.
Okay, da hast du schon mal hier gleich den ersten Bold Take rausgehauen. Da sprechen wir gleich drüber. Ich hoffe, du hast meinen Wortwitz auch so halb verstanden in der Annotation, der Bold Take, ne?
Ja, also, den habe ich schon verstanden. Ist sehr schlecht, aber ich habe ihn verstanden.
Okay, ja, dann schon mal sehr gut. Lass uns jetzt aber das Draw chronologisch durchgehen. Alle 16 Partien aus der ersten Runde von oben nach unten und im Nachgang der Analyse der einzelnen Partien werden wir beide dann nochmal unsere Halbfinalisten, unseren Sieger und unsere Dark Horse oder unsere Dark Horses hier ausrufen. Wir beginnen natürlich ganz oben im Turnierbaum mit der ersten Partie an Position 1 gesetzt. Der Titelverteidiger Luke Littler wird spielen gegen Nico Springer in der ersten Runde. Da hätte es aus deutscher Sicht auch wirklich einfachere Lose gegeben, in der Praxis sogar 15 an der Zahl. Littler wird sicherlich mehr Gegenwehr von Nico bekommen als von Ryan Searle im letzten Jahr. Das waren 10-2 und eine dermaßen unspektakuläre Partie. Nico hat sich in Leverkusen gut gezeigt, muss man sagen. Aber Frage Nummer 1, wie nachhaltig ist das? Frage Nummer 2, es ist sein Debüt, was wird er damit machen? Man kann jetzt aber halt auch irgendwie so diesen Punkt in den Raum werfen. Also wenn Littler fällt bei so einem Turnier, dann halt in der Auftaktpartie, wenn er noch nicht drinne ist, oder in einem wirklich hochklassigen Finale?
Nee, im Finale nicht. Das wird nicht passieren, das ist zu lang. Bin ich mir relativ sicher. Also, aus meiner Sicht ist die Chance nicht zu null, dass hier was passiert. So, Nico hat jetzt sich stark präsentiert in Leverkusen, auch nacheinander stark präsentiert. Jetzt nicht dieses eine Ausrutscherspiel nach oben und dann wieder gefühlt so eine 89. Und er kann das auch auf Bühnen spielen und er kann auch Matchdarts verwandeln. Also bei Nico Springer, wenn der jetzt 3 Darts auf 32 hat, würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen, dass er sie daneben wirft gegen einen großen Namen wie bei anderen Spielern. Was ich bei Nico aber nie so richtig weiß, ist, wie kommt er mit Debüts klar oder mit den allergrößten Bühnen. Wir hatten das jetzt bei Weltmeisterschaften. Der Winter Gardens ist schon eine beeindruckende Atmosphäre, vielleicht sogar noch ein bisschen von der Lokalität beeindruckender als der Ellipelli. Und man wird sehen, wie er da reinkommt. Wenn das Spiel schnell 4-1 für Littler steht, sehe ich da nichts kommen. Wenn Littler irgendwie, weil es dann auch für ihn ein bisschen beeindruckend ist und er vielleicht auch nicht sofort die ersten 3 Darts ins Triple wirft, was ja quasi schon ein Formtief ist, dann und Nico vielleicht die erste Session gewinnt, dann kann man daraus auch was ziehen. Also ich würde jetzt mal sagen 90-10 für Littler, aber die 10 sind ja schon für jemanden, der beim Debüt ist, gegen den Littler ein relativ hoher Call.
Ich find's gut, dass du die WM nochmal ansprichst. Wegen, ich sag mal, Druck, Debüt, all solche Sachen in die Richtung, auch wenn es jetzt nicht hier Debüt und so, ich weiß, was ich meine. Aber was ich bei Nico meine, gerade bei der WM war es ja eine signifikant andere Ausgangslage, als wie es jetzt ist. Bei der WM war er der absolute Favorit und er konnte quasi nur fallen, wenn er da nicht klar durchgeht. Gegen Luke Littler hat Nico Springer jetzt ja bei seinem Debüt beim World Matchplay wirklich absolut gar nichts zu verlieren und kann so frei aufspielen wie sonst eigentlich nie. Weil wenn er da jetzt am Ende mit 10-4 rausgeht, wird auch keiner sagen, ja, du hättest aber gemusst und so weiter und so fort. Und er wird definitiv dann eine Chance haben, wenn er die Anfangsphase nutzen kann. Und wir haben es im letzten Jahr gesehen, dass Littler mehrfach die erste Session mit 0-5 abgegeben hat. Ich glaube jetzt nicht, dass es nach 5-Lex 5-0 Springer stehen wird. Aber wenn Nico diese Anfangsphase nutzen kann und nach der Anfangsphase definitiv noch im Spiel ist, vielleicht mit 3-2 oder sogar mit 4-1, dann glaube ich, kann da schon auch irgendwie was gehen.
Ja, also es geht nicht gegen 0. Das ist so. Luke Littler ist einfach so gut und so dominant und hat auch so einen guten Zwischen- und Endspurt, dass ich einfach niemandem eine höhere Chance geben könnte, der dann ein Debüt macht, als vielleicht 10%. So. Wenn er jetzt gegen, wer gibt noch sein Debüt? Gegen
Willy
gegen
O'Connor, Sonnefeld, Nils Sonnefeld,
Kevin genau, Lutz. Genau. Also gegen den Nils Sonnefeld würde ich sagen, da gibt's eine Chance, die ist 1%, dass da was passiert gegen Littler. So. Nico hat das Scoring, Nico hat dann auch, wenn es dann eng wird, eine gewisse Körpersprache, wie man die jederzeit einschätzt, bei der WM war sie nicht so gut, aber er hat dieses Kämpfende, damit kann man Littler auch ein bisschen auf den Keks gehen, so, also er kann schon auch unangenehm zu spielen sein für einen Luke Littler. Und also ich bin jetzt hier wirklich, wenn du den Call machen möchtest, dass Littler rausgeht, dann gehe ich hier nicht mit.
Willst du mir schon wieder irgendwas in den Mund legen?
Nee, also, wir können ja hier mal Punkte verteilen, so schöne Tipppunkte. Nein, aber das macht ihr ja bei der WM, euch so Punkte gegenüberschieben, wer jetzt welchen Punkt hat in eurer 10-Stunden-Analyse. Mhm. Also ich sehe Littler hier schon durchkommen, es gibt aber eine Welt, in der es spannend wird.
Ich sehe auch Littler hier durchkommen. Wenn ich realistisch bin, sehe ich Littler auch halbwegs klar hier durchkommen. 10-5, 10-6, irgendwie sowas in die Richtung. Ich gebe Nico ein bisschen mehr als 10%, weil mich doch jetzt die Performance in Leverkusen zweimal nacheinander ein bisschen positiver gestimmt hat. Für mich, auch wenn es sein Debüt ist und so weiter, klassische 80-20 Partie. Das würde ich dem so geben, aber ich glaube, wir sind davon unserer Einschätzung nicht so weit auseinander und mehr lasse ich mir da auch nicht in den Mund legen. Wie sieht das aus bei der Partie Nathan Espinel gegen Joe Cullen? Werden sich wahrscheinlich beide denken, da ist was für mich drinne.
Ja, also das ist ja fast schon das spannendste Spiel mit der ersten Runde. Das Draw hat ja nicht so viele Spiele ausgespuckt. Und das ist schon ein Spiel, wo ich sagen würde, okay, da könnte es eventuell sogar eine Overtime geben. Mhm. Du weißt halt überhaupt nicht, was kommt bei beiden Spielern. Also Espinel kann 104 spielen, Espinel kann aber auch 91 spielen. Joe Cullen kann auch 100 spielen und er kann vielleicht aber auch 86 spielen. So, ich finde Cullen dieses Jahr wieder stabiler als die letzten zwei Jahre, aber einfach nicht so auf diesem hohen Level, dass er irgendwie in den Kreis gehört, wo er früher mal war, dass er auch wirklich jeden ärgern könnte. Also jetzt auch in Leverkusen, wenn Van Gerven gegen Cullen spielt, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass da irgendwas passiert. So, ich sehe das Spiel an Espinel gehen, weil ich einfach glaube, dass der noch ein bisschen mehr in die Höhe gehen kann vom Niveau, als es ein Joe Cullen tun wird. Ich sehe da irgendwie so ein 10-7 kommen, aber da werden schon beide jetzt reingehen mit, wenn ich mein Spiel spiele, habe ich hier eine gute Chance, ja.
Ich sehe auch Nathan Espinel am Ende triumphieren. Bei mir ist es dann auch so ein bisschen die Frage, wie sehr will Nathan Espinel das? Wir kennen die Interviews, wo er gesagt hat, er hat aktuell eigentlich keinen Bock auf Darts, ist so ein bisschen genervt davon und so. Ich habe aber das Gefühl, wenn dann solche Turniere wie das World Matchplay kommen, wenn es dann auf einmal wirklich auch wieder um was geht und auch ein bisschen Zahltag ist, dann kann er sich doch auch schon immer wieder motivieren und kann dann auch ein gewisses Niveau finden und hat dann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Kämpferqualitäten auf seiner Seite, weil ich sag mal, angenommen die Partie steht irgendwie zur zweiten Pause 7-3, wenn Nathan Espinel 7-3 führt, dann ist das Ding durch. Wenn Joe Cullen 7-3 führen würde, dann wäre die Partie noch nicht durch. Und das ist so ein bisschen den Case, den ich hier bei Nathan Espinel auch noch sehe. Aber nichtsdestotrotz, wer hier von beiden auch durchkommt, wird nicht viel zu melden haben gegen Luke Littler in der nächsten Runde. Joe Cullen nicht, weil es niveautechnisch nicht reicht. Und Nathan Espinel, weil er innerlich schon salutiert und den Kniefall vor Luke Littler machen würde, bevor die Partie begonnen hat.
Ja, also wenn Nathan Espinel durchkommt, dann können wir uns darauf einstellen, dass jede 140 von Littler mit der Faust abgeklatscht wird, wie damals im WM-Spiel. Und dann kann es sein, dass ich nach drei Lecks diesen Fernseher ausschalte, weil ich es nicht mehr ertrage zu gucken. Das ist halt die Gefahr. Joe Cullen hat halt das Niveau nicht mehr, um so eine Distanz gegen Luke Littler mitzuspielen. Ich finde, wir müssen bei Espinel noch den Case wieder aufmachen, den er selber in letzter Zeit wieder aufmacht. Und das ist ein Wurf. Er hat jetzt auch nochmal nach Leverkusen auch eine Story hochgeladen, wo er sagt, Wurf fühlt sich nicht gut an. Er macht gerade auch in Interviews wieder die Datidis-Blockade ein bisschen mehr zum Thema, was ja eigentlich mal erledigt war. Ich bin gespannt, ob das eine Funktion sein wird, ob es eine Rolle spielen wird am nächsten Wochenende.
Josh Rock gegen Luke Woodhouse. Was machen wir mit dieser Partie? Josh Rock stand letztes Jahr im Halbfinale, hatte die Siege über Ross Smith, Michael van Gerwen und Gervin Price und geht dann raus in einer der besten Partien des Jahres gegen Luke Littler. Man muss auch dazu sagen, Josh Rock ist nicht in der Form, in der er letztes Jahr war, als er zum World Matchplay gekommen ist. Auch das ist jetzt wieder wesentlich stabiler, als es schon mal zu Beginn, Mitte Phase der Premier League war, als er jetzt auch noch den European Tour Titel geholt hat und so weiter. Aber trotzdem ist die Form nicht so da. Und Luke Woodhouse, ja, der ist halt aktuell wirklich voller Selbstvertrauen, ne? Und das auch zu Recht. Was fangen wir mit dieser Partie an?
Ich empfinde Josh Rock. Eieiei, heute ist aber echt auch ein bisschen der Wurm drin. Also ich empfinde Josh Rock überhaupt nicht als befreit. Und das war halt das, was ihn letztes Jahr und auch davor ausgemacht hat, dass der halt relativ kopffrei in diese Spiele gegangen ist und dann auch extrem schnell reingekommen ist. Dieses Gefühl habe ich nicht mehr. Er ist vom Namen her schon immer noch der Favorit gegen den Luke Woodhouse. Der ist aber jetzt inzwischen so stabil und hat sich selber auch bewiesen, dass er es kann mit zwei Titeln dieses Jahr. Dass das hier für mich ein absolutes 50-50-Spiel ist und ich vielleicht sogar sage, dass es vielleicht auch ein 52-48-Spiel für Luke Woodhouse ist.
Es ist ja allgemein bekannt, dass ich so gewisse Sympathien ein bisschen für Josh Rock hege. Deswegen calle ich jetzt hier, dass Josh Rock am Ende durchgeht. Aber es ist schon eine knappe Partie. Also das kann sich wirklich in beide Richtungen entwickeln. Würde mich nicht wundern, wenn das am Ende auch irgendwie so ein 10-8 oder irgendwie sowas wird, ne?
Ja, und genau das ist das Ding. So vor 2-3 Jahren, wenn das dann irgendwie 9-8 gestanden hätte und Woodhouse hätte zum Match angeworfen, okay, dann hättest du da nochmal einen Breakdart bekommen anstelle von Josh Rock. Aber heute, also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass der jetzt einbricht, wenn er zum Sieg werfen würde. Und deswegen sage ich halt, dass Woodhouse das zieht.
Stephen Bunting gegen Nils Sonnefeld. Es ist das Debüt für Nils Sonnefeld. Du hast eben den 1%-Call gegen Luke Littler aufgemacht. Was sehen wir denn von Stephen Bunting? Ist da für Nils Sonnefeld etwas mehr drinne?
Also von Stephen Bunting sehen wir erstmal mindestens 3 Minuten Walk-on. Das schon mal gesetzt. Und nee, ich sehe da auch nicht mehr für Sonnefeld. Bunting ist auch nicht so gut drauf. Ist ja aktuell nicht mehr für die European Championships qualifiziert, jetzt nach 8 oder 9 Turnieren.
10.
Wie viel?
10.
Das sind sogar 10. Okay, das macht es nicht besser für ihn, ehrlich gesagt. Dann bleiben nämlich nur noch 4. Und dann wird es langsam eng. Aber ich finde, dass Sonnefeld das komplette Momentum, was er zu Anfang des Jahres hatte, inzwischen völlig verloren hat. Da ist nicht mal mehr ein Restpunkt von übrig. Also, und er strahlt das auch nicht mehr aus. Wo er in Belgien zum Beispiel gegen Littler gewinnt, diese Ausstrahlung gibt's nicht mehr. So gar nicht. Und dann glaube ich halt, dass Stephen Bunting auf einer großen Bühne mit den Fans im Rücken, klar, Matchplay sind die Fans eher ein bisschen zurückhaltender, aber trotzdem sich das Spiel noch nach Hause ziehen wird. Ich sehe aber ansonsten jetzt auch kein riesiges Turnier von Stephen Bunting kommen, aber für das Spiel reicht's noch.
Ich gehe auch damit, dass Stephen Bunting da irgendwie durchkommt. Was mir jetzt als allererstes auffällt, riesengroße Chance für Luke Woodhouse. In einer engen Partie Josh Rock schlagen, dann im Achtelfinale an Bunting oder Sonnefeld vorbeikommen, wo auch definitiv für Luke Woodhouse was drin ist, und dann vielleicht mit einer ordentlichen Leistung im Viertelfinale gegen Luke Littler rausgehen und wir sprechen über ein richtig ordentliches World Matchplay für Luke Woodhouse, was ihn auch in der Weltrangliste dann auch wirklich nochmal ein bisschen pushen wird.
Ja, also der Kollege geht straight Richtung Top 16 und das hat er sich mit den letzten beiden Jahren auch verdient. Ich glaube, wenn wir nur aus Spannungsgründen drauf gucken, müssen wir hoffen, dass Josh Rock Richtung Viertelfinale geht, damit es mit Littlein ein Duell geben kann. Weil ich glaube, das zieht Woodhouse dann nicht. Und da ist Rock an einem guten Tag in der Lage zu, da mitzuspielen. Aber es ist auf jeden Fall eine Riesengelegenheit für Woodhouse, hier ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen.
Michael van Gerwen gegen Andrew Gilding. Wir haben das Duell vor 2 Jahren auch gesehen, im Viertelfinale. Da gewinnt Michael van Gerwen am Ende mit 16-10. Ich würde fast sagen, es ist eine ähnliche Ausgangslage wie vor 2 Jahren. Andrew Gilding macht einfach sein Ding, spielt im wahrsten Sinne des Wortes einfach seinen Stiefel runter, egal was ist. Und Michael van Gerwen macht halt irgendwas drumherum. Und das irgendwas drumherum kann halt sein, wirklich gefühlt ohne großen Biss und Ausstrahlung mit 84 rausgehen, kann aber auch sein mit ein bisschen Feuer in den Augen und 104 einmal über Andrew Gilding 10-3 rüber.
Ja, und beides wird nicht passieren, glaube ich. Also, er wird Feuer haben und er wird motiviert sein. Er erzählt das ganze Jahr, die Rankings sind ihm wichtig und das ist jetzt wirklich, also jetzt geht ja die Ranking-Saison so richtig los. Matchplay, Grand Slam, Grand Prix, European Splash Championships und so weiter und so fort. So, bisher laufen die Majors aber noch überhaupt nicht gut. UK Open gegen den überragenden Wade raus, trotzdem gut gespielt, aber da war Wade einfach nicht zu schlagen. Beim World Masters in einem gruseligen Spiel gegen Damon Hatter raus. So, jetzt muss langsam mal was kommen. Und es ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich schon in ganz, ganz tiefem grünen Boot sitze und da auch nicht so ganz neutral mir die Spiele angucke und meine Nachbarn das immer ganz toll finden, wenn Van Gerwen dann raus ist, weil dann ist es vorbei. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich diese Top-Performance nicht sehe und weil Andrew Gilding halt, der kriegt einen auf Topside, ist halt weg. Fertig. So. Das juckt ihn ja überhaupt nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass Andrew Gilding 99 spielt die ganze Zeit, kann mich aber da auch täuschen, hat er ja schon mal gemacht, auch auf noch längere Distanzen. Aber ich weiß halt auch nicht, was ich mit Van Gerwen mache. Jetzt die letzten Pro-Tours, ein Sieg aus 2 Turnieren, jetzt bei der European Tour, ein gutes Match gewonnen gegen Joe Cullen und dann aber auch mit 97 vergebenen Doppeln gegen Damon Hatter wieder ausgeschieden. Das ist einfach nicht stabil. Und das Draw ist eigentlich gar nicht so verkehrt für Van Gerwen. Es ist jetzt kein Traum-Draw wie bei Luke Woodhouse, aber es ist okay. Aber es kann halt auch wirklich gut und gerne sein, dass das irgendwie einen 7-10 gibt, was jetzt nicht ganz so schockierend wäre wie vor 3 Jahren oder sowas gegen Brandon Dolan. Aber das kann auch wieder in so eine Richtung gehen. Ich würde jetzt mal ganz optimistisch sagen 10-6 für MVG, aber das kann halt auch andersrum stehen.
Ja, das Draw macht einiges möglich. Also da ist für Van Gerwen realistisch von Runde 1 bis Halbfinale alles drinne. Aber keine Ahnung. Ich find's auch schwierig. Also ist für mich eine 60-40 Partie für Van Gerwen. Bauchgefühl, je länger wir drüber sprechen, sagt mir aber irgendwie Andrew Gilding kommt da egal wie, aber irgendwie so ein bisschen dirty durch und wird sich danach auch nicht wirklich groß freuen oder irgendwas, sondern einfach die Hand geben, von der Bühne gehen und zurück an den Gaming-PC im Hotelzimmer.
Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie groß meine Lust auf den Rest des Turniers da noch ist.
Wie groß ist deine Lust auf das Turnier bei der Partie Chris Dobie gegen Dirk van Dijvenbode? Ist für mich die personifizierte 50-50 Partie. Also irgendwie, weiß ich nicht, da kann wirklich alles passieren. Wir haben auch bei dieser Partie schon alles gesehen. Ich meine von Dirk van Dijvenbode, was waren das, irgendwie 116, 117 oder irgendwie sowas gegen Chris Dobie auf der European Tour in diesem Jahr schon. Dirk jetzt zuletzt auch in Leverkusen relativ stabil. Chris Dobie hat auch irgendwie so ein gewisses Grundniveau, welches er nicht unterschreitet aktuell, auch wenn da jetzt nicht mehr so dieser Spark und die Ausreißer nach oben kommen. Boah, ja, also wirklich absolut 50-50 in meinen Augen.
Ja, also das ist auch nicht mal 52-48, das ist tatsächlich komplett ausgeglichen. Ich finde, da gebe ich dir recht, Dobie hat jetzt ein paar Macken gehabt die letzten Wochen, immer mal wieder auch auf dem Samstag ausgeschieden auf der European Tour. Hat auch jetzt gepostet, dass er sich in Leverkusen überhaupt nicht wohl auf der Bühne gefühlt hat. muss nichts heißen bei ungefähr 50 Grad Bühnentemperatur, wobei es wahrscheinlich im Blackpool nicht wahnsinnig viel kälter werden wird. Ja, also mein Kopf sagt, er kann es nicht entscheiden, aber irgendwie würde ich 50 Cent auf Dirk van Dijvenbode setzen.
Ja, ich bin auch eher so ein bisschen Dirk van Dijvenbode, weil ich auch das Gefühl hätte, dass er mir danach im Turnier ein bisschen mehr geben könnte. Also van Gerwen van Dijvenbode würde ich 17 Mal lieber sehen als van Gerwen Doby aktuell, muss ich sagen.
Ja gut, das ist wiederum ein Punkt, da würde ich nicht mitgehen, weil van Gerwen immer gegen Doby gewinnt, wenn es wichtig wird. Da hat, glaube ich, Doby noch nie gewonnen. Aber
ja,
okay.
Aber ich würde jetzt aus einer neutralen Entertainment-Sicht ja, sprechen, ne?
Ich weiß. Und da ist Dirk van Dijvenbode gegen Michael van Gerwen wahrscheinlich so mit das most entertaining Duell, was du gerade so rein emotionstypenmäßig kriegen könntest bei dem Turnier. Und Dirk van Dijvenbode würde mir als Person auch mehr geben im weiteren Verlauf. Von daher, ja, doch, ich bleib mal bei Dirk.
Komplettes Kontrastprogramm zu van Gerwen van Dijvenbode wäre dann übrigens im Achtelfinale Gilding Doby, muss man sagen. Also das wäre wirklich sehr konträr dazu. Machen wir erst einmal in der ersten Runde weiter. Johnny Clayton gegen Damon Hatter. Clayton letztes Jahr wirklich mit einer tollen Partie gegen James Wade im Halbfinale raus mit 18-20, ging gut in die Overtime, hat wirklich sehr, sehr entertained diese Partie. Erinnere ich mich noch dran, wie eng das war. Generell hat er da ein tolles Turnier gespielt und hat seitdem auch gar nicht nachgelassen. Also WM ordentlich, überragende Premier League. Jetzt gerade ist es so ein bisschen stiller um ihn geworden, weil jetzt nichts irgendwie groß los ist, nicht diese riesen Ausreißer kommen, was auch immer. Aber trotzdem, Clayton musst du einfach mit seinem Grundniveau auf dem Zettel haben. Und Damon Hatter jetzt zuletzt wieder ein bisschen stärker in Leverkusen. Was fangen wir mit der Partie an?
Ja, fangen wir mal da mit Johnny Clayton an. Also ich finde, das ist einer der ganz wenigen Spieler, denen ich es zutraue, auch auf lange Distanzen einem Littler sogar wirklich matchgefährdend gefährlich zu werden. Also schauen wir uns das World Cup-Spiel an von Wales gegen England. Da war Johnny Clayton der beste Spieler auf der Bühne von allen Vieren. Und mit Gervin Price hätte er das Spiel auch, bin ich mir relativ sicher, gewonnen. Und ihm traue ich wirklich zu, sogar so ein Best of 31 gegen den Luke auf jeden Fall mal lang zu ziehen, wenn nicht sogar wirklich gefährlich zu werden. Damon Hatter wiederum, auch wenn er jetzt in Leverkusen gut gespielt hat und auch niveaumäßig besser gespielt hat, ich finde, da ist eine Entwicklung vor ein paar Jahren stehen geblieben, vielleicht sogar rückwärts gegangen. Und ich glaube nicht mal, dass er zur ganz großen Gefahr wird für einen Johnny Clayton. Von daher, ich sehe das hier relativ deutlich und glaube auch, dass Clayton nicht so ganz traurig über die Losung ist.
Ja, glaube ich auch nicht. Also für mich ist das so eine 70-30 Partie. Es gibt immer ein Szenario, in dem auch ein Damon Hatter gewinnt, weil dafür ist er auch gut genug und dafür ist die Distanz jetzt auch noch nicht ewig lang und so weiter und so fort. Aber ansonsten sehe ich Johnny Clayton hier auch seinem Setzlistenstatus an Position 5 gerecht werden. Wie sieht's aus in der Partie Gary Anderson gegen Ryan Joyce? Für mich persönlich eine der klarsten Partien der ersten Runde. Also ich sehe wirklich kein Szenario, in dem Gary Anderson diese Partie nicht gewinnt.
Ja, ich sehe drei. Also das eine ist, er geht Holz hacken. Das zweite ist, er geht angeln und irgendeinen Riesenfisch zieht ihn ins Wasser. Oder Big er geht Fisch. Golf spielen und verrenkt sich da irgendwas. Das sind die drei Optionen, die ich sehe, warum Ryan Joyce das Spiel gewinnt. Ansonsten, auch wenn Gary Anderson, der ja anscheinend doch inzwischen wieder keinen Bock mehr auf die European Tour hat, nach 3 Jahren, wo er also damit dabei war, scheint ihm jetzt zu reichen. Auch wenn er nicht in meiner Meinung so gut spielt wie die letzten 2 Jahre und vor allem letztes Jahr und nicht der Faktor ist, den man alles auf dem Zettel haben muss, und ich habe ihn für diesen Titel zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Zettel, ist er trotzdem eine ganze Ecke stärker als Ryan Joyce normalerweise und wird das Spiel hier auch gewinnen. Vielleicht jetzt nicht 10-3, aber so 10-6, wenn es knapp wird, 10-7, sehe ich das schon in Richtung Anderson laufen.
Damit haben wir die erste Hälfte der ersten Runde durch und bevor es weitergeht, weil wir jetzt ein paar Mal über Ranking-Turniere gesprochen haben und du gesagt hattest, hier van Gerwen hat gesagt, ihm sind die Ranking-Turniere wichtig und so weiter und so fort. Willst du mal einmal ganz kurz als Zwischeneinschub off-topic hier, willst du einmal ganz kurz raten, wann Littler sein letztes Ranking-Turnier in diesem Jahr gespielt hat?
Jetzt spannend. Also es muss um die UK Open rum gewesen sein. Ich frage mich aber, ob die UK Open es schon sind. Proto war es natürlich nicht. Also wenn überhaupt, kann es nur European Tour gewesen sein. Und er hat dieses Jahr nicht viele Matches. Also entweder war es die European Tour in Belgien, wo er gegen Sonnefeld verloren hat. Das war aber, glaube ich, vor den UK Open. Oder das war die UK Open. Also ich sage UK Open Finale gegen James Wade.
Es war kurz nach den UK Open, 2 Wochen später. European Tour Event Nummer 3, 22. März. Also sprechen wir da jetzt auch schon über gute 4 Monate ohne Ranking-Turnier-Teilnahme für Luke Littler. Zeigt auch mal wieder, wie gesagt, Einschub hier, aber wie irrelevant diese erste Jahreshälfte sein kann, ne?
Ja, spricht generell nicht fürs System, ne? Also, das wäre früher nicht passiert, dass Van Gerven 4-5 Monate kein Ranking-Turnier spielt.
Machen wir weiter mit der ersten Partie in der unteren Turnierbaumhälfte. Das ist die Nummer 2 der Setzliste, Luke Humphries. Der spielt gegen Cameron Menzies. Luke Humphries, du hast es angesprochen, hat sich niveautechnisch wieder stabilisiert, hat sich gefangen. Hinten raus in der Premier League war das nicht verkehrt, hat in New York bei der World Series triumphieren können und so weiter. Cameron Menzies, jetzt zuletzt nicht so gut unterwegs gewesen, gegen Jan Schmidt verloren in Leverkusen. Dennoch ist Cameron Menzies nicht die einfachste Auftaktpartie, weil er so hü oder hot ist. Und gerade gegen Topspieler, wo er dann nicht in der Rolle ist, eigentlich gewinnen zu müssen, finde ich, ist Cameron Menzies, der immer eklig zu bespielen ist und dann doch irgendwie so ein gewisses Extra findet.
Also es gibt eine Welt, die aus 2 Komponenten besteht, in denen das hier richtig, richtig eng werden kann. Die erste Komponente ist, Luke Humphries kommt nicht ins Spiel rein und verfällt wieder in seinen Trott von, es ist alles doof und jeder, der nicht im Triple ist, ist Krise. So, das ist die erste Option. Und die zweite ist, Cameron Menzies führt dann relativ schnell 4-1, weil er aus der ersten Session mit 103 irgendwie rausgeht, 480er geworfen hat und voll im Touch ist. Dann kann er das auch ziehen, weil Luke Humphries im Gegensatz zu einem Luke Littler nicht unbedingt seine krassen 10 Minuten hat. Meistens hat er die, aber halt nicht immer. Und dann kann es für Cameron Menzies hier auch zum Überraschungssieg reichen. Ich würde trotzdem tendenziell eher bei Humphries bleiben. Dafür war er mir zu stabil jetzt doch wieder die letzte Zeit. Aber es ist hier nichts ausgeschlossen.
Für dich in Prozent die Partie?
75-25.
Was sagst du zu Ross Smith gegen Kevin Dudes? Es ist Kevin Dudes mit seinem Debüt. Es ist aber, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie nicht so ein Debüt, was sich wie ein Debüt anfühlt. Jetzt für Kevin Dudes hier beim World Matchplay. Und ich würde Kevin Dudes auch nicht als Außenseiter sehen in dieser Partie, auch wenn er nicht der gesetzte Spieler ist und wenn es sein Debüt ist.
Ja, ist für mich auch hier, so ähnlich wie wir es eben schon mal hatten, ein komplettes 50-50-Game. Ich finde Ross Smith, er hat auf der European Tour gewonnen dieses Jahr, aber ich finde, er hat nicht so die Niveau-Ausreißer. Also, ich lese relativ selten irgendeine Headline mit Ross Smith. Und Kevin Dudes ist halt das Gegenteil. Der hat halt dann wirklich eine ganz, ganz starke Entwicklung genommen und teilweise auch wirklich überragende Averages gespielt. Auch hier die letzten Wochen Tendenz leicht sinkend. Muss aber jetzt nichts heißen, wenn er ins Matchplay reingeht. Ja, es wird knapp. Bisher habe ich ja meistens die Gesetzten durchgetippt. Dann gehe ich jetzt hier mal darauf, dass Kevin Dudes tatsächlich 10-7, 10-8 gewinnt.
Ich bin auch eher bei Kevin Dudes, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt auch unabhängig von dem, was du gesagt hast, durchgetippt. Aber ja, Kevin Dudes gibt mir dann doch irgendwie, wenn es eng wird, so dieses gewisse etwas mehr, um dann, weiß ich nicht, das eine entscheidende Leck mit 180, 140 anzufangen oder dann irgendwie die 122 auf Bull rauszunehmen oder irgendwie sowas halt in die Richtung. Das habe ich bei ihm einfach so ein bisschen mehr im Urin.
Ja, und du hast ja jetzt auch schon bei diversen Weltmeisterschaften gesehen, dass der auf großen Bühnen auch Spiele gewinnen kann, ne, und auch wirklich performen kann. Also ja, das ist schon nicht sehr unrealistisch, dass er da auf jeden Fall mal in die zweite Runde kommt.
Gervin Price gegen Martin Schindler. Martin aktuell nicht mit der besten Form, um es diplomatisch zu formulieren. Seit 2022 war Martin beim World Matchplay immer dabei, hat sicherlich auch nicht die allerbesten Erinnerungen an Blackpool, weil er auf dieser Bühne noch keinen Sieg hat einfahren können in all den Jahren. 2022 bei seinem Debüt hatten wir auch schon einmal die Erstrundenpartie gegen Gervin Price, da ebenfalls der Sieger Gervin Price. Man muss auch dazu sagen, Gervin Price, auch wenn er sich aktuell ein bisschen rar macht, ist aber schon mit eines der ungünstigsten Lose, die du auch als Auftaktpartie bekommen kannst.
Ja, absolut. Und Price, ja, er ist eine riesen Blackbox dieses Jahr mit komischen Aktionen und komischen Aussagen und scheint jetzt auch nicht so richtig Bock auf Darts zu haben aktuell, sondern lieber auf seine Fish-and-Chips-Geschichte und auf seine Farm. Und trotzdem wird er hier zum Turnier kommen und wird auf so ein Event dann trotzdem Bock haben. Und ich glaube, wenn er die Losung sieht, dann ist er tatsächlich, so hart das jetzt für eine deutsche Sicht irgendwie klingt, sehr dankbar. Weil ich finde wirklich, dass von Martin Schindler der World Cup war sehr, sehr gut. Absolut. Aber so, dass in den Einzel-Events wirklich nicht viel kommt. Und wie oft das inzwischen, also die 5 ist ja jetzt schon länger ein Problem und ich finde, dass das auch gerade nicht so wirklich im Griff hat. Ich sehe da nicht viel. Ich sehe da eigentlich trotz Formtief oder Fragezeichenform von Gervin Price, sehe ich da nicht viel Gefahr. So hart das jetzt klingen mag, aber das ist für mich ein ganz, ganz klares Ding.
Ist für mich ziemlich vergleichbar einzuordnen von den Chancen wie Littler gegen Springer. Natürlich gibt es ein Szenario, in dem Martin Schindler diese Partie gewinnt. Absolut klar. Es gibt auch ein Szenario, in dem Martin Schindler diese Partie gewinnt, weil er selber 105 spielt und weil er es richtig gut macht. Haben wir alles schon gesehen. Ist alles möglich. Aber trotzdem im Normalfall, wenn diese Partie jetzt 10-mal ausgetragen wird, sehe ich Gervin Price aktuell bei der Distanz, wer als erstes 10 Lecks hat, 8-mal gewinnen. Und 2-mal Martin. Aber 8-mal Gervin Price.
Ja, ich glaube, aber genau so ungefähr müsste ja auch der Head-to-Head-Stand der letzten Spiele sein. Also ich glaube, das letzte Spiel, was Martin gegen Price gewonnen hat, war das sogar das Finale bei der Eurotour 2024? Also ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass da doch jetzt einige auch Major-Matches dabei waren, die Martin immer relativ sang- und klanglos verloren hat. Und da war die Form noch besser. Also ich sehe sogar fast bei Nico mehr als bei Martin. Ich sehe da wirklich gar nichts. Auch wenn das jetzt ernüchternd klingen mag. Ich fühle das nicht.
Danny Noppert gegen Rob Cross. Danny Noppert hat zuletzt nach seiner Niederlage in Leverkusen auf Social Media diverse Hassnachrichten und Drohungen öffentlich gemacht. Hat so eine okaye Grundform, aber auch nicht viel mehr aktuell. Rob Cross, absolut auf dem aufsteigenden Ast aktuell. Ergo am Ende für mich eine 50-50-Partie. Und ich persönlich aus dem Bauch heraus sehe einen ganz leichten Vorteil für Rob Cross.
Ich sehe den Vorteil sogar ein bisschen größer als leicht. Ich finde Danny Noppert gerade echt mit dicken Fragezeichen. Das ganze Jahr eigentlich schon. Und Cross ist absolut auf dem aufsteigenden Ast, hat auch einen Prototitel gewonnen, European Tour Finale gespielt. Also ich sehe ihn sogar recht deutlich vorne, so 65-35. Ich fühle jetzt generell bei dem Spiel nicht so viel tatsächlich, aber ich glaube schon, dass Cross damit relativ viel Selbstvertrauen rein und dann am Ende auch wieder rausgeht.
Kieran van Veen, die Nummer 3 der Setzliste, spielt gegen Christoph Ratajski. Du hast deinen Call vorhin hier schon verlauten lassen. Ratajski nimmt natürlich jetzt von der European Tour in Leverkusen ordentlich Selbstvertrauen mit. Kieran van Veen, der hat letztes Jahr zum Auftakt Luke Humphries geschlagen mit 10-8. Ich muss so ein ganz bisschen sagen, also am ehesten kommt da vielleicht noch Littler Springer dran, aber Littler steht nochmal so sehr über allen anderen. So eine Auslosung wie von Feen Humphries aus dem letzten Jahr, die fehlt mir irgendwie so ein bisschen in der ersten Runde, wo ich wirklich sage, da ist die eine Partie, da kann ich mich drauf verlassen, dass die gut und eng wird, da kann ich mich drauf verlassen, dass die ein richtig gutes Niveau hat, die will ich auf jeden Fall sehen. Die fehlt mir ein bisschen dieses Jahr. Warum gewinnt Krzysztof Ratajski diese Partie?
Also erstmal gehe ich den Call mit, dass das richtige Knallerspiel fehlt. Das könnte rein theoretisch, es wird das nicht werden, sowas gibt's nicht, aber eine sehr klare erste Runde werden, rein theoretisch. Krzysztof Ratajski gewinnt, weil Krzysztof Ratajski einfach ein extrem guter Dartspieler ist. Und der seit Jahren unterm Radar läuft, der nicht zum World Matchplay kommen wird und 88 spielen wird, weil dann Krzysztof Ratajski das einfach nicht macht, weil der jetzt massiv Selbstvertrauen hat, weil der seit seiner, von der wir alle nicht so viel wussten, Gehirn-OP wieder echt richtig da ist. Und ich finde, das ist eine Sache, die kann man gar nicht genug wertschätzen, wie er von so einer Sache, ohne dass wir das groß gemerkt haben, wiedergekommen ist und einfach jetzt noch besser ist als vorher. Und Rian van Veen für mich wirklich einen Formaussetzer hat, durchgehend seit seiner Erkrankung in der Premier League. Und er hatte jetzt ein gutes Spiel gegen Nico Springer, hat danach aber auch wieder kein gutes Spiel gehabt, eben gegen Krzysztof Ratajski. Und ich glaube einfach, dass Ratajski, er hat jetzt auch jetzt in Leverkusen gezeigt, dass er mit der Hitze gut klarkommt. Ich glaube, dass seine Qualität hier das Spiel gewinnen wird.
Ich gehe mit Rian van Veen. Ich glaube, dass es eine enge Partie sein wird, aber ich glaube auch nicht, dass Rian van Veen irgendwie hier 105 spielen muss, um diese Partie zu gewinnen, sondern das wird so eine 96 gegen 94 Partie oder sowas. Aber ich sehe dann doch irgendwie Rian van Veen hier am Ende durchkommen, der dann ja nochmal so ein bisschen mehr Klasse auf die längere Distanz mitbringt. Aber ich verstehe auf jeden Fall, warum man hier Krzysztof Ratajski sagt. Also das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Wessel Naiman gegen Dave Chisnell, muss man eigentlich nur dazu sagen, ist ein tolles Los für Wessel Naiman, um sich jetzt hier vernünftig auf einer sehr, sehr großen Major-Bühne zu akklimatisieren.
Ja, 10-2, 10-3 für Naiman, fertig. Also bei Chisnell, er hat's gut gemacht, dass er sich reingekriegt hat in das Turnier. Aber ich sehe da nichts. Ich sehe da jetzt auch kein plötzliches Aufkommen. Also ich sag ganz ehrlich, ich sehe eher eine 79 als eine 97. Und ich sehe für Neumann da überhaupt gar nichts, dass da irgendwas anbrennen könnte.
Ist für mich genauso eindeutig wie Anderson Joyce. Das sind eigentlich die einzigen beiden Partien in der ersten Runde, wo ich wirklich sage, mir fehlt die Vorstellungskraft, um zu sehen, dass der ungesetzte Spieler hier diese Partie irgendwie zieht.
Ich finde das sogar noch krasser. Also eher gewinnt Ryan Joyce gegen Gary Anderson, als dass Chizzy Naiman schlägt. Bin ich also ganz offen.
Zwei Partien haben wir noch auf der Agenda. James Wade gegen Jermaine Vatimena. Wade im letzten Jahr mit einer tollen Form und einem Finale, welches er am Ende gegen Luke Littler verliert. Jermaine Vatimena, letztes Jahr Luke Littler am Rande einer Niederlage gehabt in der zweiten Runde, verliert er am Ende mit 11-13. Vielleicht sogar eine Partie, die er aus einer zwischenzeitlich sehr guten Ausgangslage eigentlich gewinnen muss. Nimmt jetzt hier sicherlich auch ein bisschen Selbstvertrauen mit nach Blackpool aus Leverkusen. Hatte das Finale auf der European Tour erreicht. Man hat auch schon gesehen, in dieser Finalsession, auch schon vor dem Finale, was ihm das Ganze bedeutet hatte. Was sagst du zu dieser Partie? Ich weiß, dass du mit beiden Spielern doch eigentlich sehr sympathisierst. Wer kommt hier durch?
Ja, ich sympathisiere mit beiden. Jermaine kenne ich ja auch persönlich von 13 Minuten Bühnenzeit und von der Exhibition. Also, Jermaine hat die bessere Form. Ich finde von James Wade, der hat nach dem UK Open auch echt ein bisschen abgebaut, formmäßig. Er ist immer noch da, aber nicht mehr so. Vatimena hat die bessere Form. Vatimena hat Selbstvertrauen. Vatimena hat eine gute Bilanz gegen James Wade. Er hat ihn bei der WM geschlagen. Er hat ihn bei den European Championships geschlagen. Bei jedem Turnier der Welt würde ich entgegen doch meines favorisierten Spielers James Wade auf Vatimena tippen. Es gibt ja genau einen Faktor, warum Vatimena das Spiel nicht gewinnt, und das ist, dass es im Winter Gardens beim World Matchplay gespielt wird. Und James Wade ist immer gut beim World Matchplay. Und deswegen, und das ist wirklich der einzige Grund, gewinnt James Wade dieses Spiel am Ende mit 11-9 in der Verlängerung.
Ja, ist ein Szenario, was ich auf jeden Fall sehen kann. Also würde mich wundern, wenn diese Partie sehr eindeutig werden würde. Das ist wirklich eine Partie, die sich auch dafür anbietet, in die Overtime zu gehen. Ich habe auch leichte Tendenzen für James Wade, aber das ist wirklich, ist marginal, eine sehr enge Partie in meinen Augen. Ryan Searle gegen Willie O'Connor. Letzte Partie auf der Agenda. Es ist das Debüt für Willie O'Connor. Bei mir persönlich trotz seines Debüts leichter Favorit. Die Floorform zuletzt bei den Players Championship Turnieren war wirklich sehr ordentlich. Ryan Searle für mich seit der WM maximalst unscheinbar, hat sicherlich nicht die besten Erinnerungen auch aus dem letzten Jahr. Ich habe es schon angesprochen, hier ganz klar gegen Littler auf dem Kevin Dutz bekommen. Ja, keine Ahnung. Für mich Willie O'Connor am Ende hier, weiß ich nicht, mit einem 10-5, mit einem 10-6, ist aber jetzt auch keine Partie, wenn die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, am Ende einer Session wäre, wofür, glaube ich, jetzt noch viele Leute wach bleiben würden.
Okay, jetzt haben wir, glaube ich, zum allerersten Mal einen wirklichen Favoriten-Dissens, weil, ja, Willie O'Connor spielt gut auf der Pro-Tour, spielt auch gut auf der European-Tour, völlig verdient beim World Matchplay dabei. Aber ich finde Ryan Searle, er ist nicht die 7 der Welt, wie er es nach der WM war. Das ist er nicht. Er hat auch nicht die Ergebnisse, er hat ja auch noch keinen Titel dieses Jahr. Aber ich finde, dass es ein bisschen unterm Radar läuft, dass er gar nicht so schlecht spielt. Da sind absolute Off-Games dabei, das ist richtig. Aber da sind auch Sachen dabei, die ich, zumindest jetzt aus dem Gefühl heraus, ich kann jetzt keine Jahresstatistik nennen, die gar nicht so schlecht sind. Und ich glaube tatsächlich, dass Ryan Searle dieses Spiel am Ende mit 10-6 für sich entscheiden wird. Und Willie O'Connor erstmal noch sieglos bleibt bei seinem World Matchplay Debüt. Das ist mein Tipp hier an der Stelle.
Na, dann ist doch schön, dass wir wenigstens bei der letzten Partie nochmal so einen kleinen Dissens hier gefunden haben. Am Ende des Tages können wir uns aber, glaube ich, auch beide darauf einigen, dass wer auch immer diese Partie gewinnt, jetzt nicht den großen Impact auf den weiteren Turnierbaum haben wird.
Ist
außer
dir sicher?
Du callst Ryan Searle gleich als Halbfinalisten, Sieger oder Dark Horse, denn das ist der Übergang zu diesen Fragen. Wenn wir jetzt, nachdem wir auf jede Partie einzeln geschaut haben, nochmal den Blick auf das gesamte Draw wagen, fangen wir vielleicht mit den Halbfinalisten an. Gib du mir mal deine Halbfinalisten aus der oberen Turnierbaumhälfte, dann gebe ich dir meine aus der oberen und aus der unteren und dann ziehst du bei der unteren nach.
Ja, okay. Halbfinalisten oben. Erstes Viertel Luke Littler. Zweites Viertel Johnny Clayton. Im dritten Viertel.
Nee, stopp. So nicht. ich gehe auch im ersten Viertel mit Luke Littler. Ich sehe da eigentlich, also Luke Littler, wenn er nicht ins Halbfinale kommen sollte, muss er eigentlich in Runde 1 oder maximal Runde 2 fallen. Im Viertelfinale bei First to 16 schlägt ihn keiner. Am ehesten da noch Josh Rock, aber
in Runde 2 wird er aber nicht verlieren, weil gegen Espinel oder Cullen gibt's da keine Option. Also wenn, dann ist es Rock im Viertelfinale.
Ja, oder Springer in Runde 1, aber ich sehe keines der Szenarien am Ende aufgehen. Also Littler für mich fast gesetzt im Halbfinale. Ja, und dann gehe ich vielleicht mit dem Bold Call.
Jetzt kommt's.
Ja, ich hab ihn letztes Jahr schon auf dem Zettel gehabt beim World
Matchplay. Ich weiß genau, was du jetzt vorhast.
Ja, ich gehe mit Dirk van Dijvenbode.
Okay, ich wusste doch nicht, was du jetzt vorhast. Aber okay.
Letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich Clayton gegen van Dijvenbode ins Finale gecallt. Clayton war dann auch relativ knapp. Aber ich gehe mit Dirk van Dijvenbode, weil irgendwie in diesem zweiten Viertel ist was drinne. Also Van Gerven sehe ich da jetzt nicht so klar. Clayton jetzt auch nicht der Überspieler, wo er unbedingt da durchkommen muss. Und dann kann man Argumente finden irgendwie für Anderson, keine Ahnung, oder halt Van Dijvenbode, irgendwen das. Ich gehe mit Van Dijvenbode, da haben wir ein bisschen Spannung drinne. Drittes Viertel. Boah. Das ist eine gute Frage. Ich gehe mit... Nee, ich mach's mir nicht einfach. Ich gehe nicht mit Humphreys. Ich gehe mit...
Ja, aber so viele andere laufen da nicht rum.
Ja, es... Ich bin zwischen Dudes und Price und ich gehe mit Gervin Price. Gervin Price ins Halbfinale in Viertel 3 und aus dem letzten Viertel Wessel Nyman.
Okay, also wenn du dir in Viertel 2 dein Surprise-Call rauspickst, dann nehme ich mir den in Viertel 3 und ich sag Rob Cross ist im Halbfinale. Der schlägt nämlich Price und gewinnt dann auch ein knappes Spiel gegen Humphreys. Und ganz unten im letzten Viertel, da ist halt alles offen, ne? Also Naiman gegen Wade im Viertelfinale und weil es die Distanz beim Winter Gardens ist, sehen wir am Ende James Wade schon wieder im Halbfinale.
Ja, James Wade im Halbfinale jetzt aktuell wäre krass. Ich habe auch kurz über Rob Cross nachgedacht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich, wo ich mich dann dagegen entschieden habe, ist, dass ich nicht sehe, dass er in First to 16 Legs gegen Luke Humphries gewinnt. Das sehe ich irgendwie nicht. Das sehe ich bei Price eher als bei Cross.
Luke Humphries kommt da ja gar nicht hin, weil er ja bei First to 10 gegen Menzies verliert. Vielleicht.
Ja, vielleicht. Wow. Ja, gut, dass du das noch nachgeschoben hast. Okay, aber dann wären meine Halbfinals Littler gegen Van Dijvenbode und Price gegen Naiman. Und bei mir ergibt sich dann am Ende das Finale Littler gegen Naiman und ich mach's langweilig, Luke Littler gewinnt back-to-back das World Matchplay.
Ja. Also ich bin unten riskant unterwegs, aber ich sag tatsächlich, wir sehen unten Rob Cross im Finale. So ein bisschen aus dem Nichts.
Wir sind jetzt aber noch beim Sieger, noch nicht beim Dark Horse, ne?
Erstmal kamen ja noch Halbfinalisten und deswegen muss ich da jetzt weiter dran machen. Du musst mich ja die Linie schon ziehen lassen. Also, unten steht Rob Cross im Finale und der andere Finalist wird dann leider, wie immer Luke Littler sein und dann wird Littler das auch verteidigen. Da können wir uns da nicht drüber streiten.
Dann lass uns jetzt über Dark Horses sprechen, was möglich ist. Ich lege von mir aus vor, weil ich habe zwei Dark Horses auf der Agenda und die könnten beide im Turnierbaum nicht weiter entfernt sein. Ich sage Dark Horse Nummer 1, Nico Springer. Er gewinnt irgendwie gegen Luke Littler, auch wenn die Chance nicht so hoch ist, aber danach ist der Baum halt offen für den Dark Horse Run. Wenn er die Partie gewinnt, dann Achtelfinale gegen Espinel oder Kallen und Viertelfinale gegen Rock, Woodhouse, Bunting oder Sonnefeld. Ist was drinne für einen Halbfinale bei Nico, wenn er Luke Littler schlägt? Deswegen Dark Horse Call Nummer 1 für mich. Und dann Dark Horse Call Nummer 2, und da wirst du jetzt gleich halbwegs im Dreieck springen. Willie O'Connor Viertelfinale. Also an Ryan Searle vorbei, an dem Sieger von Wade Vatimena vorbei. Und dann mal gucken gegen Van Veen, Ratajski, Naiman, Chisnall.
Also, Springer sehe ich nicht, weil es Littler ist. O'Connor, also da hüpfe ich jetzt überhaupt nicht im Dreieck, weil ich kann mir das vorstellen, wenn Ryan Searle entgegen meiner Vermutung verliert gegen Willie O'Connor, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passieren kann, weil halt ein James Wade auch nicht in der Überform ist. Ich habe auch zwei Namen und das eine ist jetzt ganz überraschend nach meiner bisherigen Tippreihenfolge Rob Cross. Und der andere Name steht ein Spiel drunter und das ist Christoph Ratajski. Den sehe ich nämlich auch Van Veen schlagen und auf jeden Fall mitspielen gegen Naiman. Und dann wird es eng, ob er ins Viertelfinale kommt, aber ich würde es ihm zutrauen.
Schauen wir mal, was passieren wird für Christoph Ratajski. Wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch nochmal Richtung Top 16 ordentlich Meter zu machen? Also könnte vielleicht ja was gehen. Schauen wir mal, was sich da so ergeben wird. Ganz kurzer Blick auch noch aufs Women's World Matchplay, welches eben am Finaltag des World Matchplays ebenfalls stattfinden wird. Dort haben wir die Paarung Bo Greaves gegen Kirsi Vinikainen, Gemma Hayter gegen Vicky Prim, Lisa Ashton gegen Ryan O'Sullivan und Fallon Sherrock gegen Dieter Hetman. Führt ähnlich wie beim World Matchplay irgendein Weg am Topfavorit vorbei?
Dieses Jahr nicht. Letztes Jahr hat Lisa Ashton es ja geschafft und hat sich den Titel ja mitgenommen. Aber ich sehe da jetzt nicht, dass Bo Greaves, die hat jetzt die Pro-Tour-Erfahrung, die hat jetzt auch einen Titel gewonnen. Also ich sehe da jetzt nicht, dass da irgendwer an das Level rankommt, ehrlich gesagt.
Ja, sehe ich auch nicht. Also ich sehe halt auch irgendwie nicht, dass Ashton oder Sherrock ihr im Finale gefährlich werden würden, gerade mit der nochmal mehr Spielerfahrung, die eine Bo Greaves jetzt aktuell hat, die jetzt Woche für Woche einfach auf dem höchsten Niveau agiert. Boah, keine Ahnung, vielleicht Gemma Hayter in Runde 2, weil die Distanz da noch nicht so weit ist oder so und Gemma Hayter wirklich keine schlechten Veranlagungen hat, aber ich sehe eigentlich keinen Weg da an Bo Greaves vorbeigehen, von daher Ja, aber schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Wir werden uns hier mit Checkout auch noch einmal während des Turniers nach dem Achtelfinale melden. Das müsste Mittwochabend, Donnerstag früh sein, wenn dann in der nächsten Woche eine neue Folge von Checkout hier erscheinen wird, wo wir dann auf die Spiele zurückblicken und die Prognose wagen fürs Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Und dann melden wir uns natürlich auch nochmal bei Checkout mit der großen Analyse nach dem World Matchplay. An dieser Stelle bedanke ich mich schon einmal bei dir, Yoshi, hier fürs Dabeisein wieder einmal. Hat Spaß gemacht, mit dir den Blick aufs World Matchplay zu wagen. Und ja, an dieser Stelle dann noch einmal die Annotation, dass wir eine wichtige Meldung aus der letzten Woche nicht vergessen dürfen. Die PDC Europe hat nämlich eine neue Turnierserie ins Leben gerufen. PDC Europe Start. Alle Einzelheiten dazu, Lob und Kritik, hört ihr jetzt im Interview mit Leon Krampe, das Kevin am Samstag aufgezeichnet hat.
Jetzt schalte ich zu einem Mann, der nicht zum ersten Mal im Podcast bei uns dabei ist. Ich bin verbunden jetzt mit dem Turnierdirektor der PDC Europe Next Gen. Leon Krampe ist da. Grüß dich. Hi.
Hallo Kevin.
Wir sprechen jetzt am Samstagmorgen des Turniers in Leverkusen, hatten natürlich jetzt schon auch aus deiner Perspektive sicherlich ein paar schöne Momente zu sehen, wie Jan Schmidt, Jamie van de Werd, absolute Gesichter der Next Gen, auch auf der PDC Europe Bühne, auf der European Tour Bühne reüssieren. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Der Anlass für unser Gespräch ist aber nicht die Next Gen, sondern die Ankündigung, die die PDC Europe in der vergangenen Woche gemacht hat, und zwar PDC Europe Start heißt das ganze neue Projekt, das neue Turnierkonzept, die neue Turnierserie. Leon, es ist erneut eine Turnierserie für Spieler aus dem Dachraum ohne Tourkarte. Soweit dazu, das erstmal die Gemeinsamkeit zur Next Gen, aber kannst du ansonsten noch ein bisschen was erzählen?
Ja, das ist ganz einfach. Also wir haben natürlich in den letzten 3 Jahren mit der Next Gen, glaube ich, was auf die Beine gestellt, eine gute Plattform für die Spieler, wo die Spieler sich entwickeln können. Und das ist ja so, ich sag mal, für die Semiprofessionellen, die mal Profi werden wollen, die sich da auf einer professionellen Ebene sich messen können und eben dort ins Rampenlicht spielen können, auch den Eintritt in das Profileben schaffen können. Aber wir haben uns halt gesagt, okay, so viele Talente bleiben uns noch verborgen, diese ganzen Kellerdata, die frisch angefangen haben. Ich kenne es ja selber, ich komme immer mal wieder in meinem heimischen Club, komme ich zum Turnier, irgendwie aus dem Nichts kommt da so ein Kellerdata, spielt mal immer eben 80 aufs Board und haut mich da zu null vom Okay, und dann denke ich mir so, Dankeschön, dafür spiele ich über 10 Jahre Dart. Und genau dafür dachten wir uns halt eben auch in dieser gesamten Region den Leuten noch mehr Turniere bieten zu können, dachten wir halt in Zusammenarbeit mit Vereinen, Spielstätten, alle, die Lust haben, eine einheitliche, flächendeckende Turnierserie langfristig aufzubauen, an der quasi vor der Haustür der Spieler die Möglichkeit existiert, sich bis in den Profibereich hochzuspielen.
Also es ist eine Turnierserie, die nicht an einem einzelnen Standort gespielt wird, ne? Darüber müssen wir jetzt auch noch ein bisschen näher sprechen, sondern eben in verschiedenen Locations, bei verschiedenen Vereinen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Beschreib nochmal ein bisschen genauer, wie das Ganze dann jetzt wirklich aussehen soll. Wann geht's los und wie geht das Ganze vonstatten? Wo findet das statt? Wie kann ich mich anmelden, etc.?
Genau, also losgehen tut das Ganze schon recht bald. Das heißt, ab dem 3.8. Anfang August soll die erste Woche starten. Dann haben wir einen Saisonzeitraum von 10 Wochen, in denen gespielt werden soll. Die Vereine und Spielstätten, die wir bisher akquirieren konnten, sind dazu angehalten, einmal pro Woche auszutragen bei sich zu Hause. Wir haben natürlich versucht, flächendeckend zu arbeiten. Das heißt, dass wir die Region abdecken. Haben den gesamten Dachraum auch in 8 verschiedene Regionen definiert. Das heißt, wir haben Deutschland Nord, Ost, Süd und West, wir haben Österreich Ost und West und wir haben Schweiz Ost und West. Das sind so die 8 Regionen. Und wir versuchen natürlich überall zu vertreten zu sein und allen Spielern die Möglichkeit zu geben. Ob das jetzt in der ersten Saison gelingt, müssen wir halt abwarten. Geben uns da auf jeden Fall Mühe, dass möglichst viele Vereine dabei sind. Und ja, dann beispielsweise, was kann ich denn da nennen? SG Borken ist dabei als großer Partner, ne? In Deutschland, genau, Münsterland. Dann haben wir noch Dartzentrum Freiburg, wir haben Checkpoint Darmstadt. Also da sind so ein paar, auch ich glaube schon sehr bekannte Clubs dabei, die wir erstmal versucht haben zu akquirieren und dafür begeistern zu können. Und es wird dann, wie gesagt, 3.8. losgehen. Man kann sich für jedes Turnier als Spieler eine Woche vorher anmelden. Das heißt, die Anmeldung wird Ende diesen Monats starten. Da wird man dann auch nochmal genau sehen können, wo welche Turniere wann stattfinden. Gespielt wird in der Regel unter der Woche werktags zwischen 18 und 20 Uhr. Turnierkonzept ist so ausgelegt, dass man nach Feierabend und vor Arbeitsbeginn in einem vernünftigen Maße noch halt sein Hobby ausführen kann und die Turniere eben spielen kann.
Warum unter der Woche? Was hat's damit auf sich?
Ja, also im Grunde genommen gab es verschiedene Vorbilder und es ist ja nicht nur unter der Woche. Wir sagen den Verein halt, wenn unter der Woche, dann halt zu diesen Zeiten. Aber auch Samstag, Sonntag, wenn sie das da besser ausrichten können, dann sollen sie es da zu einer Uhrzeit, die für sie am besten passt, ausrichten. Da sind wir relativ flexibel. Wir wissen ja auch in diesem großen Raum nicht, wie der Dartsport in den verschiedenen Regionen überhaupt funktioniert, weil kulturell, regional ist ja auch vieles unterschiedlich. Und deshalb legen wir das auch so ein bisschen in die Verantwortung der Vereine, dass wir denken, dass die Vereine schon am besten selber wissen, wann sie am besten spielen. Und ich denke, unter der Woche passt am besten, weil die Spieler haben ja auch ihre Turniere, Ranglistenturniere, wo sie hinfahren. Und auch Ligaspiele, Ligabetrieb ist ja auch noch so ein großes Thema, was auch vorwiegend am Wochenende, glaube ich, stattfindet. Und deshalb, grundsätzlich flexibel, aber wenn unter der Woche halt das Feierabenddart möglich ist.
Erster Gedanke, das könnte ja massiv vor allen Dingen Spieler bevorteilen, die in Städten wohnen, oder? Also wenn dann unter der Woche gespielt wird, ist das etwas, was man einpreist, so nach dem Motto, irgendein Tod müssen wir halt sterben?
Also im Grunde genommen ja, weil ich sag mal, auch da, wenn es halt Regionen gibt, die etwas ländlicher sind, ist da jeder zu angehalten, wenn da jemand ist, der Dart spielt. Wir sagen ja immer, wer spielen will, findet eine Möglichkeit. Und langfristig wollen wir natürlich so flächendeckend es nur geht, was auf die Beine stellen. Aber ich denke, dass es halt einfach nicht möglich sei. Also es wird einfach einen Tod geben, das ist einfach so. Müssen uns das natürlich angucken, wie sich das jetzt alles verhält. Das gehört dann jetzt alles zum Learning dazu. Das ist auch noch was gesagt sei. Es ist wieder was ganz, ganz Neues. Wir haben uns wirklich unfassbar lange Gedanken dazu gemacht, wie wir es aufsetzen wollen, wie wir es angehen wollen. Aber das heißt ja auch nicht, dass das alles richtig ist. Das werden wir jetzt merken. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht so schlecht ist, was wir uns da gesagt haben, aber wir werden es dann in der Praxis sehen.
Gibt es Vorgaben, die ihr macht, den Turnierveranstaltern, welcher Modus gespielt wird, welche Distanzen? Gibt es dazu jetzt irgendwie so ein einheitliches Konzept oder wie sieht das aus?
Genau, also wir haben auch da versucht, die Einstiegshürde etwas geringer zu machen, um auch eben die ländlicheren Gegenden eben mit einbinden zu können. Denn nicht jedes Vereinsheim verfügt über 20 Boards, alle mit Technik ausgestattet. Das ist ja auch eine hohe Investition, die man da als Verein, als Spielstätte irgendwie erstmal tätigen müsste. Deshalb, wir richten uns da von der Zielgruppe her schon an möglichst alle Vereine. Das Minimum, was ein Verein haben muss, ist halt 4 Boards ausgestattet mit Okis oder zumindest so ein Abstandsbalken plus vernünftige Beleuchtung und natürlich, wir spielen alles über Dart Connect, eine vernünftige technische Infrastruktur. 4 Boards ist das Minimum hier. Bieten 2 Arten von Turniere an, die Vereine spielen können. Das heißt, entweder auf 4 Boards kann gespielt werden oder auf 8 Boards, sagen quasi pro Board, wir spielen eine Gruppenphase, dass alle auch auf ihre Spielpraxis kommen. Und jede Gruppe kann aus maximal bis zu 6 Personen bestehen. Das heißt, eine Gruppe pro Board, 6er-Gruppen würde dann auf 4 Boards maximal 24 Teilnehmer und auf 8 Boards maximal 48 Teilnehmer für das Turnier nach sich ziehen. Und tatsächlich, Distanz ist alles einheitlich festgelegt. Gruppenphase wird Best of 3 gespielt, hat einfach den Hintergrund, eine 6er-Gruppe im Maximalfall hat halt 15 Spiele. Das, wie gesagt, soll halt zeitlich auch für alle angemessen sein. Dann kommen aus der Gruppenphase jeweils die besten 2 weiter und dann wird Single K.O. gespielt, bis einer überbleibt.
wie viele Turniere müssen insgesamt stattfinden, bis es dann so ein Regionalfinale gibt? So habe ich das Ganze ja verstanden. Also es gibt ja jetzt keine Begrenzung erstmal für diese erste Turnierphase in Sachen, wie viele Vereine können da mitmachen, wie viele Vereine können da Turniere anbieten. Es gibt ja dann am Ende aber bezogen auf diese 8 Regionen, 4 davon in Deutschland, 2 in der Schweiz, 2 in Österreich, dann auch so regionale Ausscheidungsendturniere, richtig?
Genau, genau. Also wie gesagt, alle Vereine, die da mitmachen, bieten einmal die Woche die Turniere an. Die Spieler kommen dahin, spielen, sammeln Ranglistenpunkte. Die besten 32 jeder Region sind quasi qualifiziert für die Regional Finals, die dann auch in einem der Partnervereine jeder Region stattfinden werden.
Und wann finden die statt dann? Also nach wie vielen Wochen sind dann die Finalturniere?
Also direkt im Anschluss an den Saisonzeitraum innerhalb von 2-3 Wochen, wann die Termine genau sein werden, das werden wir noch am Anfang der Saison bekannt geben und wo, dass die Spieler sich auch darauf einstellen können. Aber die werden halt dann innerhalb von 2-3 Wochen relativ kurzfristig dann im Anschluss des Saisonzeitraums bei den jeweiligen Spielstätten stattfinden.
Die Frage, die mir auch so ein bisschen unter den Nägeln brennt, wenn sich da jetzt Vereine anmelden, die ein bisschen kleiner sind, wo vielleicht das Interesse dann auch nicht so groß ist, wie ursprünglich gedacht. Gibt es irgendwie Mindestteilnehmerzahlen, die erreicht werden müssen für ein Turnier, damit es dann auch in die Rangliste zählt? Oder wie sieht es mit so einem Passus aus? Gibt es da irgendwelche Gedanken?
Ja, grundlegend wäre natürlich schon gut, ersten beiden kommen weiter. Also das heißt, 3 Leute mindestens müssen es sein. Besser sind natürlich auch 6, dass man 2 Dreiergruppen spielen kann. Aber es wird, denke ich, auch, also hoffentlich wird es gar nicht erst in diese Dimension kommen, dass wir darüber reden müssen.
Wie lange habt ihr euch Gedanken gemacht über diese Turnierserie? Wann war so der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, ja, wir müssen auch vielleicht noch mehr an die Basis gehen, noch eine weitere Turnierserie schaffen, die ja sich so ein bisschen ansiedelt unter der Next Gen, würde ich jetzt mal beschreiben, ne? Also so ein bisschen mehr Graswurzelbewegung auch beinhaltet. Wie ist das Ganze entstanden und wann gab es die erste Idee?
Also wir sind da schon, ich glaube, in den ersten Gesprächen seit über einem Jahr, dass wir uns da wirklich überlegt haben, wie wir das machen. Und dann haben wir wirklich immer wieder neuer Ansatz, Dinge verworfen und wie halt so ein Prozess eben stattfindet, dass wir uns sehr, sehr viel ausgetauscht haben dazu und dann das Ganze eben zu Ende gedacht haben.
Jetzt geht es ja auch um ein bisschen was. Es geht eben um die Teilnahme an diesen regionalen Ausscheidungsturnieren. Aber daraus resultierend wird es ja dann erst richtig interessant. Man kann sich über diese Serie auch für die Super League qualifizieren. Das musst du natürlich auch noch ein bisschen erläutern. Und was du auch vielleicht denen entgegenhältst, die sagen, ja, finde ich ein bisschen schade, dass jetzt darüber noch 4 Plätze ausgespielt werden. Ich habe mir den Season Pass für die Next Gen geholt. Die Kritik gibt es ja auch. Also was sagst du dazu einmal, dass es diese Kritik gibt? Was sagst du denen? Was hältst du da entgegen? Und was ist euer Gedanke dabei, dass ihr darüber auch 4 Plätze ausspielen wollt?
Kritik darf man ja grundsätzlich erstmal haben, wobei ich immer davor warne, zu voreilig zu urteilen, weil wir sind jetzt erstmal mit was ganz Neuem raus. Wir haben gute Absichten. Wir wollen für die Spieler eine weitere tolle Plattform erschaffen. Ob uns das sofort gelingt, ob uns das langfristig gelingt, sei natürlich erstmal hingestellt. Aber wir versuchen alles. So. Und ich sag mal so, wir haben von Anfang an in der Saison ganz klar gesagt, über die Next Gen gibt es 20 Plätze. Das wussten alle Spieler. Das war ganz klar kommuniziert. Das heißt, jeder wusste auch beim Kauf des Season Passes, beim Committen mit der Next-Gen-Saison, worauf er sich einlässt. So, jetzt habe ich das Gefühl, dass die Spieler irgendwie, also manche Spieler, sich so fühlen, als würden wir ihnen was wegnehmen. Das muss ich halt dementieren, machen wir nicht. Sondern im Gegenteil, ich sehe das sogar eher andersrum. Es kann ja eben sein, dass man genau diese Schwelle nicht erreicht, dass man sich qualifiziert. Und so hätte man sogar noch einen zweiten Quali-Weg, wie man es in die Super League schaffen kann.
Das heißt, ich kann beide spielen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Solange man keine Tourcard hat, kann man Next Gen und auch Start spielen.
Die Super League hat ja noch 4 offene Plätze. Es werden aber 8 regionale Sieger am Ende dastehen. Und dann gibt es ein großes Playoff-Shootout einen Tag vor der Super League. Ist das richtig? Und wie soll das Ganze ablaufen? Was ist da der Gedanke?
Genau, Stand jetzt ist geplant, einen Tag vor der Super League sollen diese Plätze ausgespielt werden. Die 8 Regional Finals Regional Champions werden dazu eingeladen. Ist vorher festgelegt, dass der Champion von Deutschland West gegen Ost spielt, dass die beiden Österreich Champions gegeneinander spielen, dass die beiden Schweiz Champions gegeneinander spielen. Und die Sieger davon werden dann Teil der Super League sein, sodass wir diese vier Plätze eben daraus generieren können.
Dann hätten wir mindestens einen Schweizer, einen Österreicher plus natürlich die beiden Patricks aus Österreich, die so weit oben sind. Das heißt, wir können Stand jetzt davon ausgehen, dass wir drei Österreicher und einen Schweizer in der Super League sehen werden.
Yes, kurzer Hinweis hier an der Stelle noch. Da gibt's so eine, ich sag mal, Randbetrachtung. Ja, und zwar gibt es sicherlich an den Grenzregionen zwischen Deutschland, Österreich, zwischen Deutschland, Schweiz, zwischen Österreich, Schweiz, gibt es Leute, die in Österreich wohnen, die aber Deutsche sind. Und wenn die, also es ist so konzipiert, dass man im gesamten Dachraum spielen kann und auch Punkte für die Region sammelt, in der man wohnt. Das heißt, der Wohnort ist entscheidend, in welcher Rangliste man angesiedelt ist. Das heißt, es könnte sein, dass jemand in Österreich wohnt, der deutsch ist, der alles gewinnt und sich dann darüber für die Super League qualifiziert. Genauso gut müssen wir auch einhaken. Wir haben immer noch Liechtenstein und Luxemburg. Die zählen zu, laut unserer Definition zählt Liechtenstein zu Schweiz Ost und Luxemburg zu Deutschland West. Das heißt, es kann auch sein, dass wir einen Luxemburger über den Deutschland Westweg in die Super League bekommen oder einen Liechtensteiner über den Schweiz Ostweg.
Das heißt, allein der Wohnort entscheidet darüber, welche Turniere ich mitspielen kann.
Nee, nur in welcher Rangliste man ist.
Ach so.
Turniere ja. Von PDC Europe Start kannst du überall mitspielen und Rangliste sammeln.
Das heißt, theoretisch kann ich als Oberbayer in Österreich Turniere spielen, aber auch in Ostdeutschland und bin dann aber am Ende in einer Rangliste gelistet.
Ja.
Okay, weil die Punkte ja insofern vergleichbar sind, wenn ich jetzt so ein Turnier gewinne, so ein regionales Turnier, kriege ich ja überall gleich viele Punkte und so ist dann die Vergleichbarkeit hergestellt.
Yes.
Verstehe. Ja, es ist so ein bisschen kompliziert noch natürlich, ne, aber ich freue mich ja immer über Innovation, über Neues und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir drüber gesprochen haben. Jetzt gibt es ja noch 8 Plätze für ein Major-Turnier, die ja auch ausgelobt worden sind oder die ausgelobt werden über diese neue PDC Europe Start. Und dieses nicht näher genannte Major-Turnier ist jetzt meine Sicht der Dinge. Es ist ja relativ offensichtlich, nachdem es diesen Leak gab Anfang des Jahres, werden ja die German Open sein, also dementsprechend ein weiteres Major-Turnier in Deutschland. Ich denke mal, das dürfte ja für die Spieler auch ein ziemlich hohes Value sein, ne? Sich für ein Major-Turnier qualifizieren zu können.
Auf jeden Fall. Also ich kann da nur an die UK Open erinnern, die ja auch diese Rileys Amateur Qualifiers haben oder auch die Wege, die es halt gibt, für die UK Open sich zu qualifizieren. Ich glaube, aus Spielersicht, diese Möglichkeit zu haben, sich für ein PDC Major zu qualifizieren, ist was sehr Reizvolles. Kann natürlich jetzt an der Stelle noch nicht so viel zum neuen Major sagen.
Aber weil, es wird eins geben. Das ist ja jetzt schon bekannt gegeben.
Es wird eins geben, das ist bekannt gegeben, das ist auch Fakt. Und dafür wird es eben diese 8 Plätze geben. Die hat dann auch jeder Regional Champion sicher. Und dann müssen wir halt schauen, wie sich das alles so entwickelt und verhält.
Wann und wo dieses Major-Turnier stattfindet, wird wann bekannt gegeben? Ich gehe davon aus, dass du jetzt noch nichts Näheres sagen kannst zu dem Austragungsort, zum Termin, aber vielleicht zum Termin der Bekanntgabe. Also wann können wir damit irgendwas rechnen?
Dazu kann ich auch nicht so sonderlich viel sagen, außer dass es in den nächsten Wochen stattfinden wird.
Dann noch eine letzte Frage zur PDC Europe Start. Warum jetzt noch in dieser Saison und nicht, ich sag mal, ausgeruht zur nächsten? Also warum habt ihr euch jetzt für diesen Zeitpunkt entschieden, doch jetzt auch relativ schnell da in die Vollen zu gehen? Du hast es angesprochen, August geht's ja bereits los.
Ja, weil, wie gesagt, es hat erstmal lange gedauert auch, bis wir überhaupt wussten, wie wir es genau machen wollen. Und wie es am Anfang schon gesagt hat, es ist neu, wir müssen lernen und das ist... Am Anfang wird sowieso alles, ich sag mal, ja, ein bisschen kleiner sein, weil es eben noch im Aufbau sein wird. Und wir hoffen einfach jetzt, dass wir dadurch, dass wir es dieses Jahr noch machen, schon mal viel lernen werden, damit wir dann für das kommende Jahr gut gewappnet sind. Im kommenden Jahr kann man sagen, es stand jetzt auch geplant, dass wir auch über die gesamte Saison etwas verteilter spielen werden. Das heißt, den Spielzeitraum, den wir jetzt haben, dass wir den öfters innerhalb einer Saison haben werden. Und da gibt es auch noch weitere Gedankengänge, wie wir noch weitere Möglichkeiten dort kreieren können. Aber so, dass wir halt langfristig den Spielern schon das Jahr über auch dauerhaft die Option geben, bei uns zu spielen.
Das Ganze so eine Art Unterbau oder ein weiterer Pfad in Richtung der Super League, die ja dann zur Weltmeisterschaft führt. Und die Next Gen, die muss ich natürlich auch noch ansprechen, denn ich spreche jetzt hier mit dem Mann, der da so ein bisschen den Hut auf hat und will dich natürlich auch fragen, genau wie vor gut einem Jahr, wie fällt denn das Zwischenfazit aus? Jetzt sind wir bei 10 Turnieren angekommen in der 2026er Saison. Wir haben mit Jamie van de Werd eine überragende Geschichte, der andauernd im Final steht, der es jetzt endlich auch geschafft hat, der jetzt auch diese Power ja in Teilen auch in sein Match transferieren konnte gegen Dirk van Dijvenbode auf der European Tour, dort dann aber unterlegen ist. Wir haben mit Jan Schmidt jemanden, der jetzt auch einen Titel hat erringen können und der jetzt ein paar Wochen später Cameron Menzies schlägt, einen frisch gebackenen dreifachen PDC Floor Champion. Also dementsprechend, wie fällt dein Zwischenfazit aus in diesem Jahr zu den genannten Akteuren? Kannst du ja auch ein bisschen was sagen vielleicht.
Ja, ich freue mich einfach sehr, dass die Entwicklung ist, wie sie ist, weil immer wieder neue Talente sich ins Rampenlicht spielen. Ich könnte so viele Namen von der Next Gen aufzählen, die wirklich unfassbar starke Darts zeigen, spielen immer wieder. Und das freut mich einfach sehr, dass solche Geschichten wie mit Jan Schmidt, auch Jamie, der jetzt auch die Nummer 1 der Rangliste ist, unfassbare Konstanz an den Tag legt, jetzt seinen Titel geholt hat, sich für European Tour qualifiziert hat, auch irgendwie aus dem Nichts kam. Ich kannte ihn vorher, dass er auch gut Dart spielen kann, aber dass er jetzt dann sich mit der Next Gen committed hat, darüber nochmal angreift und jetzt oben mit dabei ist, plötzlich ganz oben mitspielt, das sind einfach schöne Geschichten und da freue ich mich einfach drüber.
Stichwort Next Gen, da natürlich auch ganz wichtig. Wir hatten jetzt erstmals in Ried, ich durfte es ja kommentieren, 170, der neue Modus, der gespielt wurde und auch nochmal gespielt werden wird. Ich glaube dann in Sindelfingen, ne, gegen Ende der Saison. Wie ist denn da das Feedback ausgefallen? Wie sieht das aus? Wie hat's den Spielern gefallen?
Erwartet, ich sag mal, gemischt, dass Spieler halt sowohl positiv überrascht waren, dass Spieler es gar nicht gefühlt haben. Ähnlich schon auch wie bei Masterout, nur ich würde sagen, noch ein bisschen gemischter. Ich würde aber sagen, alles in allem positiver als erwartet. Weil im Vorfeld nach unserer Bekanntgabe, dass wir 170 spielen, habe ich auch ganz, ganz viel gehört, dass viele das boykottieren wollten, das spielen wir nicht. Und einfach gar nicht begeistert davon waren. Und jetzt, nachdem wir es gespielt haben und was ich ja auch immer sage, ne, wenn wir es noch nie gemacht haben, dann finde ich immer eine Meinung darüber super schwierig, weil auf so einer professionellen Ebene, wo es dann wirklich richtig um was geht, wenn man den Spielmodus noch nie gespielt hat, kann man darüber schlecht was sagen, finde ich. Und jetzt haben wir es probiert. Ich würde sagen, der Test ist ganz gut gelungen. Jetzt müssen wir natürlich den zweiten Versuch auch noch abwarten, müssen dann auch noch mal schauen, selber in die Analyse gehen, was wir dann jetzt in diesem Konzept von Next Gen davon halten, dass dieser Modus da ist. Aber grundsätzlich war das auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Abwechslung. Ich war ja auch mit dir zusammen einmal im Kommentar und da sind wir ja gar nicht hinterhergekommen mit den Ereignissen und mit dem, was wir besprochen haben, weil immer irgendwas passiert ist, weil dieser Modus halt so kurzlebig ist, immer wieder zack, zack, Highlight hier, Highlight da, wenn uns die 170 im Stream leider verwehrt geblieben ist, aber also das 170er Checkout direkt zu Beginn des Legs. Aber ich würde alles in allem trotzdem ein positives Fazit runterziehen.
Weiter geht's mit der Next Gen in zwei Wochen bereits. In der übernächsten Woche, 25., 26. in Hildesheim, FA Cup Modus und Double In, Double Out wird gespielt und dann gibt es noch zwei Blöcke in Sindelfingen Anfang und Mitte August und dann ist die Saison auch schon beendet. Dann haben wir die 20 Starter und warten dann eben noch auf die vier Teilnehmer, die auf den allerletzten Drücker in die Super League reinkommen werden über die PDC Europe Start. Darüber haben wir gesprochen. Danke fürs Gespräch mit dir, Leon Krampe war das. Und wir hören uns wieder und sehen uns wieder. Danke dir.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht und euch eine gute Zeit am Practice Board. Und wir sehen uns. Ciao.
Tschüss.